Hallo liebe WIMAF-Zuhörerinnen, herzlich willkommen zum besten Podcast aller Zeiten, auch übrigens ein Titel, der für zukünftige Zeiten gilt, also der ist schon vorverliehen, das ist eine neue Sache, aber die ist hier jetzt bei diesem Podcast passiert, darüber freuen wir uns sehr, vielen Dank, wir nehmen die Auszeichnung an, ich sage das auch im Namen von Maria Lorenz, meiner kongenialen Partnerin, ohne die ich ich wäre ohne die so ein Haufen Asche, der so verweht überm Rhein, aber dann so in der Nähe von so einer Kläranlage und dann da so durchgespült wird und in so einem Sieb hängen bleibt und da dann so abgeschöpft wird und das wird dann in der Sondermülldeponie in so einem Salzstock 150 Meter unter der Erde für die nächsten 2000 Jahre vergraben.
Na, oder es wird in Ton gebrannt und es wird so ein richtig cooler kleiner Gartenzwerg draus. Nee,
cool wird's leider nie. Ja, so ein Gartenzwerg, der dann so von so Vorstadtraudis zerschlagen wird.
Ja, aber so ein Trauriger auch, der so ein, oder einer, der so einen Mittelfinger zeigt. Ja,
der den Mittelfinger zeigt. Ja. So, das wäre ich ohne Maria, die heute auch wieder nicht bei uns ist, weil sie immer noch quasi in fernen Ländern, ich weiß gar nicht, schweift, was auch immer. Sie ist auf jeden Fall da und nicht hier.
Schwurft.
Genau. Deswegen habe ich, ihr habt ihn schon gehört, mir Verstärkung geholt von einem Gast, der ja ein äußerst gern gesehener Gast in unserem Podcast ist.
Gehörter Gast, man sieht mich ja gar nicht. Sorry, ich will dich nicht immer unterbrechen.
Aber ich sehe dich ja.
Das stimmt.
Sorry, deswegen, ja. Ich sag's ja aus meiner Sicht.
Ach, verstehe. Jetzt
aus meiner
Wir sitzen
Sicht.
Uns auch direkt gegenüber. Du kannst mich auch gerade sehr gut sehen. Ja. Muss man dazu sagen, ich sitze nicht hinter dir und atme dir heiß in den Nacken, sondern wir gucken uns an. Wir gucken uns direkt an.
Das stimmt. Es ist eines der seltenen Podcast-Treffen nur von uns beiden, wo wir keinen Alkohol trinken. Also du trinkst Tee, ich trinke Cola.
Wir trinken keinen Alkohol.
Wolltest du einen Schuss in Tee haben?
Ich habe das Gefühl, dass wir bei dem Thema heute, das ist also auch, um das überhaupt zu ertragen, sag mal, wo Maria nicht da ist, können wir uns eigentlich die Hosen ausziehen, oder nicht?
Absolut. Ach, du hast deine noch an, oder was? Ja, na, auf jeden Fall ist Uke bei mir. Uke Bosse, die Moderationslegende, Schauspieler, Spieleentwickler, Professor für Game Design. Sagen das eigentlich viele Leute dazu, wenn sie dich vorstellen? Sagen viele Leute, wenn sie dich vorstellen, dass du Professor für Game Design bist?
Weiß ich nicht.
Sag mal, du hast jetzt gerade wirklich deine Hose ausgezogen. Ja. Dieser Kaffee, du hast mir ja erzählt, du hast heute Morgen Kaffee getrunken. Ne? Der ist schon, der knallt bis jetzt noch. Ne?
Ich trinke eigentlich generell sehr wenig Kaffee, weil der immer so komisch knallt und mir auf den Magen geht und komische Sachen mit mir macht. Und ich habe jetzt so eine leichte Hyperaktivitätsspitze gerade erreicht, mit leichter Euphorisierung auch, die gleich mitten im Podcast auch zu so einem Crash führen könnte. Das könnte sein, dass ich ab der Hälfte einfach nicht mehr rede.
Ja.
Dann, aber dafür habe ich jetzt Tee, um das Niveau so ein bisschen wieder allgemein zu halten.
Tein ist ja auch schon viel besser als Koffein.
Einfach bei weitem.
Das High hält länger und wird langsamer aufgebaut.
Richtig. Und ist gesünder. Und jetzt habe ich auf jeden Fall meine Hose ausgezogen, weil das passiert selten, wenn Maria hier ist.
Das stimmt. Eigentlich nie, kann man sagen.
So gut wie nie vorgekommen.
Auf jeden Fall ist Uke bei mir, darüber freue ich mich sehr. Alte Weggefährten, die wir sind. Und wir haben einen Film ausgesucht, beziehungsweise ich habe einen Film ausgesucht für uns, der auch, weil die Folge ist ja auch außer der Reihe. Maria kann nicht dabei sein, kann ihren Senf nicht dazu abgeben. Deswegen musste ich ein bisschen was finden, was vielleicht mit Maria nie möglich wäre.
Wo oder Maria auch sehr, sehr glücklich darüber sein wird, dass du es mit ihr nicht gemacht hast.
Nicht also nur das, sondern man kann vielleicht auch schon so viel vorwegnehmen, der gesamte deutsche Film kann glücklich sein, dass Maria diesen Film nicht gesehen hat, weil Maria und deutscher Film ist ja eine quasi nicht existente Beziehung, die aber in ihrer Nicht-Existenz schon super fragil ist. Mhm. Also ich habe ja letztes Mal Kleine Haie gezeigt, da war sie sogar so ein bisschen, dass sie gesagt hat, es war nicht alles schlecht sozusagen. Mhm. Also da habe ich schon es geschafft, so ein bisschen kleine Vorsprünge einzureißen. Und hätte sie aber diesen Film jetzt gesehen, hätte sie nie wieder irgendwas geguckt.
Die Mauer wäre wieder aufgebaut worden und sehr hoch. Und diese kleinen Gartenzwerge, von denen wir gesprochen haben, die wären da alle vorgestellt worden. Nein, das geht gar nicht. Also muss ich auch sagen. Aber ich finde es gut, dass Maria jetzt noch einen Grund mehr hat, sich über diesen Podcast zu freuen, weil es quasi ein Kelch ist, der an ihr vorbeigegangen ist, der leider mich getroffen hat. Das muss ich sagen. Ich finde auch schön, dass wir uns nicht drüber irgendwie austauschen, was wir denn jetzt mal, sondern du gibst mir einfach was. Und ich bin da ziemlich drauf reingefallen, muss ich sagen.
Ja.
Weil in meinem Kopf war das immer so ein Klassiker. Und ich dachte aus irgendeinem Grund, das wäre so ein Dokumentarfilm oder irgend so ein Sozialdrama aus den 80ern und 90ern über eine einsame Gestalt, wo die Zeiten sich geändert haben.
Du hast ihn verwechselt.
Habe ich wahrscheinlich, muss ich. Ich weiß auch gar nicht, welcher Film das dann jetzt wäre.
Ich weiß, du hast ihn verwechselt mit dem Boxprinz. Das ist dieser Klassiker, wo auch alle immer auf YouTube diese Szene teilen, wo ein Typ über den Kiez läuft und einem so eine Schelle gibt mit voller Wucht.
Ach das, ja.
Wo so ein Besoffener neben ihm läuft und so eine Schelle
gibt. Gut, vielleicht ist es das. Aber ganz kurz, um nochmal auf Maria zurückzukommen, hat Maria denn schon den ersten Otto-Film gesehen?
Ja, eine Otto war sie auch immer.
Ja, aber interessant, das ist doch einer der besten deutschen Filme überhaupt.
Ja, für Maria ist ja einer der besten deutschen Filme Kein Pardon.
Ja, ist auch ein sehr
den
guter Film.
Den kann die auswendig mitsprechen und den...
Ja, gut, dann geht's doch. Ja, dann ja. Ödipussy oder so ist
ja,
auch...
Ja, eben, Loriot ist ja auch über jeden Zweifel erhaben.
Das Mörderspiel, das Mordspiel von 1970 mit Didi Hallervorden...
Den hat sie noch nicht gesehen.
Habe ich dir empfohlen. Das ist also ein krasses
der Ding. Heißt das? Nee, das Millionenspiel.
Millionenspiel, Mörderspiel. Genau, Millionenspiel. Wahnsinnig gut.
Na, ist ein super Film.
Okay, dann, ja, mehr, also ich weiß nicht, ob es noch mehr gute...
Naja, Bang Boom Bang natürlich, was nicht passt. Ja. Mhm. Kleine Hai habe ich ihr gezeigt. Es gibt ein paar gute deutsche Filme, finde ich. Ich bin ja auch einer der wenigen, der die Bettwurst, der was abgewinnen kann, außer ihre Skurrilität. Also auch, ich bin auch ein großer Fassbinder-Fan. Mhm. Also Bettwurst ist natürlich Rosa von Braunheim, aber ich mag auch so Fassbinder-Filme. Faustrecht der Freiheit zum Beispiel, finde ich, ist ja meines Erachtens, ich glaube, dass der von der Kritik immer falsch verstanden wurde, weil das meiner Meinung nach die große Fassbinder-Komödie ist. Und alle den immer viel zu ernst nehmen. Ich glaube, dass der da eine Komödie machen wollte, weil der irrsinnig lustig ist.
Die unendliche Geschichte, hallo.
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 Hallo. Hallo. Hallo.
Oder Joey. Mit dem, kennst du ihn nicht? Also auch, Joey? Der war, glaube ich, war der davor oder nach von Petersen mit dem leuchtenden Telefon? Nee, Emmerich war das.
Dem leuchtenden Telefon, das ist E.T.
Nee, dieses rotleuchtende Telefon, wo, glaube ich, immer der verstorbene Vater anruft oder so.
Ah, ja, stimmt.
Das war glaube ich, Emmerich, so, glaube ich, einer der ersten Emmerich. Weil,
das Boot, auch sehr gut.
Unendliche Geschichte war ja Petersen. Genau, das Boot auch.
Ja.
Und Emmerich hat Joey und noch irgendeinen gemacht und ist dann nach Amerika.
Okay, also Joey, ich erinnere mich daran, dass ich das mal gesehen habe in einer Filmzeitschrift. Und ich glaube, das ist aber ein Motiv aus E.T., weil er hat einfach das leuchtende Herz von E.T. genommen.
Ja, ja, das war auch kurz noch E.T.
Und das Telefon von E.T., zwei Dinge zusammen, leuchtendes Telefon, zack.
Ja, es war ja so die Zeit E.T., Poltergeist und so, da gab es immer diese komischen so Creature-Feature, die aber so auch immer so ein bisschen so Herz hatten oder aber auch so ein bisschen so diffus gruselig waren.
Und diffuselig?
Diffuselig. Ich machte bei Poltergeist immer, ich glaube, ich habe den mit 7 das erste Mal gesehen mit meiner Familie zusammen, weil der abends lief und meine Eltern, glaube ich, gedacht haben, ach, Steven Spielberg ist da irgendwie involviert, der ist wahrscheinlich harmlos. Und dann war der aber ganz schön krass, also beziehungsweise ich fand ihn damals voll cool und als ich ihn dann 25 Jahre später nochmal gesehen habe, habe ich gedacht, boah, der ist ja mega hart. Und ich weiß aber, dass ich als Kind diese Szene immer am faszinierendsten fand, wo der Fernseher so nach ihr greift, nach dem Mädchen greift.
Boah, furchtbar ist das.
Das fand ich wahnsinnig cool.
Ja, ist auch furchtbar, ich finde es, nee.
So, Ja, also wir reden heute über den deutschen Film, von dem ich habe ihn auch nie gesehen und ich dachte auch, es wäre so ein kultiger Film.
Aber inzwischen hast du ihn ja wohl geguckt, ne?
Ja, ja,
nicht
klar,
nur, dass ich ihn dir jetzt erzählen
ich habe ihn
muss.
Heute geguckt, nee, ich habe ihn heute, und ich hatte gedacht, vielleicht ist der so, ich habe gedacht, wird es kein Hammerfilm sein, aber vielleicht so ein bisschen witzig. Es kam alles ganz anders.
Anders, ganz anders.
Denn wir haben Der letzte Lude gesehen. Mhm. Der letzte Lude, ein Film aus dem Jahr 2003, also wirklich, dass der auch noch so jung ist, hat mich total umgehauen. Mhm. Hauptrolle spielt Lotto King Karl, der ja auch der Stadionsprecher des HSV ist. Mhm. Und Lotto King Karl, der hat so in den 90ern mal so ein bisschen Popkarriere in Deutschland gemacht, weil der gesagt hat, er hätte im Lotto gewonnen und würde jetzt auf seinen Job scheißen und Musik machen. Und hat dann so ein paar Lieder gemacht. Ich glaube, sein größter Hit war Da ist die Tür. Das war auch ein sehr gutes Lied. Das mochte ich, das fand ich sehr, sehr lustig.
Das weiß ich schon alles gar nicht mehr. Ich habe ihn immer nur als Person wahrgenommen, der man wohl zugeneigt ist, weil er irgendwie cool ist.
Ja, der war auch, also ich habe den ja auch zu Viva-Zeiten ein paar Mal getroffen, der war auch so ein bisschen mit Raab verbandelt, die waren irgendwie down miteinander und dann war der auch öfter im Sender und ich mochte den sehr, sehr gerne. Er war wahnsinnig nett, wahnsinnig lustig, sehr, sehr höflich, sehr zurückhaltend auch. Ein super Typ war das. Mhm. So, ist der bestimmt auch heute noch, aber ich habe ihn seit 20 Jahren nicht mehr gesehen oder so, aber ich hatte immer so eine Sympathie für den. Deswegen wollte ich diesen Film mal sehen.
So, und weißt du was? Ganz kurz, bevor wir weitermachen, weil ich habe mir natürlich Notizen gemacht,
natürlich.
Aber mein Handy macht immer nach 30 Sekunden, wo diese Notizen drauf gespeichert sind, geht er in den Pausenmodus.
Deswegen musst du jetzt den anderen Modus finden.
Genau, aber wo ist er?
Dann such du mal, weil ich will mal ganz kurz was gucken. Ich bin auch, du kannst ja so lange die Leute unterhalten.
Ja, warte, ich muss hier irgendwo sein. Hallo, liebe Zuschauer. Zuhörer, das Wichtige ist natürlich auch an diesem, Anzeige, Augen schon? Nee. Bildschirmschoner? Nee, ist ja aus. Sicherheit muss das doch irgendwo sein, oder nicht?
Du bist aber schon in Einstellungen, ne?
Ja, ich bin in Einstellungen. Sicherheit und Datenschutz. So. Sicherheitsupdate. Mein Gerät finden. Bildschirmsperre und Passwort. Bildschirmsperre? Ja, aber wann denn? Oh nein. Ja, okay. Schwierig. Ich finde es nicht. Das ist ja auch blöd. Ja, dann muss ich da jetzt mit dem Finger häufiger mal drauf gehen. Gut.
Hier, ich hab die DVD-Box gefunden.
Die DVD-Box noch, sogar dazu.
Die Roland Emmerich Collection mit den ersten drei Roland Emmerich Filmen. Aha. Der erste war nämlich Moon 44, dann Hollywood Monster und dann Joey.
Bezeichnenderweise ist sie noch komplett eingeschweißt.
Ja.
Du hast also nicht so häufig geguckt.
Nee, guck mal, bei Hollywood Monster ist auch so ein Pseudo-Yoda dabei als Figur.
Stimmt, eine Mischung aus Papa Schlumpf und Yoda. Ja. Das Hollywood-Monster ist ein freundlicher
Blau. Ich weiß, dass ich Joey fand ich gar nicht so schlecht damals. Kann ich mich noch
erinnern. Erinnere mich daran, dass das, also wie gesagt, ich hab glaube ich nie gesehen, aber ich erinnere mich irgendwie in der Bravo oder in irgendeiner Zeitschrift davon.
Ach nee, guck mal, ist auch genau umgekehrt. Joey war sein erster, dann kam Hollywood-Monster und dann kam Moon 44.
Ah ja.
Ich glaube, in Moon 44 ist er dann endgültig nach Amerika gegangen.
Gut, beim Luden muss man natürlich jetzt erstmal Folgendes sagen. Also ein Lude, was ein Lude ist, ist, wir in der Videospielindustrie sagen ja Ludologe. Der letzte Ludologe. Wir lachen auch hin und wieder mal über unsere eigenen Scherze, weil wir haben ja sonst nichts.
Nee.
Wir reden hier nicht von der letzten Laube.
Nein.
Und auch nicht vom letzten Ludolf.
Nein.
Und ein Lude ist auch nicht die männliche Version eines Luders.
Nein.
Das muss man erstmal feststellen an dieser Stelle, denn ein Lude ist ein Zuhälter oder wie er im Film genannt wird.
Was sagt er immer? Vollkaufmann.
Nee. Vollkaufmann, genau.
Sagt der Vollkaufmann? Irgendwie sowas, ne?
Genau. Und wie gesagt, ich habe tatsächlich gedacht, als du gesagt hast, der letzte Lude, ich dachte, ah geil, Bildungslücke, das ist doch dieser irgendwie Film und so, und da dachte wie ich so an vergangene Zeiten auf der Reeperbahn in Hamburg und einer ist dann auch der Letzte und er kommt mit der neuen Zeit nicht mehr zurecht und muss dann irgendwie damit klarkommen. Am Schluss nimmt er seinen Hut und geht weg. Vielleicht so ein bisschen wie dieser Dieter Wedel-Film, der König von St. Pauli, vielleicht in die Richtung. Sat 1 hat er, war auch nicht so richtig geil. Das habe ich so gedacht.
Ja.
Und dann begann dieser Film.
Ja.
Ich dachte, naja, nee, allerdings kann man nach einer Sekunde sagen, nein, nach zwei Sekunden vielleicht. Also erstmal kommt natürlich, wer da alles gefördert hat und so. Ja. Und häufig ist ja so, je mehr Förderungen drin sind, desto schwieriger ist das, muss man auch sagen.
Ja.
Und dann beginnt ja dieser Film mit einer Star Wars-Sequenz.
Ja.
Und da, ich finde, das stimmt einen schon relativ gut drauf ein, was man zu erwarten hat. Ja. Denn das ist ja eine Parodie.
Ja.
Und eine Parodie ist die niedrigste Form der Comedy. Also wenn ich selber nichts Lustiges machen kann, verweise ich einfach auf andere Sachen und bin dadurch lustig, dass ich irgendwie schlechter auf dieses Ding verweise und zehre einfach von dieser anderen Sache.
Ja.
Dann war da drin auch noch, dass er einmal kurz Nutte sagt und aber sich selber wieder korrigiert. Also,
stimmt, in diesen Star Wars Credits.
Genau, er liest ja die Credits vor. Es begab sich aber zuerst eine Nutte. So. Auch diese Form des Humors ist ganz schwierig, wird häufig nur von Leuten benutzt, die eigentlich mit Humor und Comedy wenig zu tun haben.
Ja.
Das heißt, das stimmt einen schon ziemlich genau darauf ein. Erstens Parodie, zweitens, oh je, oh, ich habe ein böses Wort gesagt, nein, doch nicht. Und drittens, warum überhaupt jetzt dieser Star Wars Vorspann da war, ist auch nicht verständlich.
Das stimmt. Es soll wahrscheinlich, der Gag sollte sein, dass man so tut, als wäre es episch, aber dann ist es halt gar nicht episch, sondern er ist eine arme Wurst. Wir sehen diese Star Wars Credits, die brechen dann auch ab und die Kamera schwenkt vom Sternenhimmel nach unten und wir sind auf so einer typischen Hamburger Strichmeile, wo die Mädels irgendwie im Skianzug stehen und dann kommt er, glaube ich, vorgefahren in so einem Mercedes Cabrio.
Genau, dann erstmal finde ich ganz interessant, also sein Gegenspieler, es geht darum, dass die albanische Mafia komplett den Kiez übernommen hat und die Alten irgendwie alle weg sind, die alten Zuhälter. Und auch das fand ich vielleicht, das war meine Star Wars-Referenz, dass der Bösewicht Slobo heißt. Und ich finde, Slobo ist ein guter Star Wars-Name auch, so Slobo Bunks oder weißt du, so Slobo Bang oder irgendwie so.
Slobo Bang klingt irgendwie wie so ein Putzmittel, so Silit
Bang-mäßig. Das stimmt, das Bang ist kein guter Star Wars-Nachname. Aber Solo ist ja auch Solo, Slobo, Han Slobo.
Das stimmt.
So, das würde schon irgendwie gehen. Und es beginnt dann damit mit so einer relativ coolen Einstellung, wie er dann mit so einem Mercedes oder was das ist, so einem goldenen Mercedes, fährt dann dieser Typ, der sehr sympathisch aussieht, gute Brille, muss ich sagen, guter Schnurrbart, kann ich mit d'accord gehen, über den Kiez fährt und Blicke dem Kiez zuwirft, die ausdrücken, ja, ist alles meins, geil, ja, geil, alles klar, läuft. Und das ist so ein bisschen so, es gab letztens auch diese HBO-Serie, The Deuce, hast du die gesehen zufällig?
Nee. Aber wollte ich noch gucken.
Die ist, ich habe die erste Staffel geguckt, die ist aus den 70er Jahren, so dieses Porno-Business.
Ja, so Boogie Nights.
Ja, genau. Und gar nicht falsch. Aus irgendeinem Grund spielt allerdings, wie heißt er nochmal, James Franco, Zwillinge. Das ist nicht ganz nachzuvollziehen, warum das der Fall ist. Aber So, und, aber zeigt dieses Milieu auch. Und dieses Milieu ist ja im Grunde gar nicht uninteressant. Dieses, warum ziehen die sich denn eigentlich so an, diese Zuhälter? Warum muss man denn so aussehen? Und das ist eben in den 70er Jahren, das sind ganz viele von diesen Schwarzen oder auch ein paar Weiße, die dann so ganz bunte,
diese riesen Fedoras und
ja,
so.
Ja, diese riesen Faust, die dann da irgendwie rumlaufen. Und das ist es ja hier auch irgendwie so ein bisschen. Also er hat lange Haare, er hat diese Brille, er hat diesen Schnurrbart, er hat dieses Auto, er hat so eine komische rote Daunenjacke an.
Ja.
Und fährt dann so ein bisschen musikvideomäßig durch die Gegend. Also Stullen-Andi, wie wir noch nicht wissen, dass er heißt, fährt also im Auto rum über den Kiez, hält dann an und eine sehr große, also ein bisschen wie Brienne, würde ich sagen, von Game of Thrones, so eine Dame kommt auf ihn zu und er offeriert ihr nochmal, dass er ja auf sie aufpassen könnte.
Und das ist schon so Horror, da weiß man sofort, okay, also weil vorher nee, dann kommt so eine, genau, dann kommt diese Frau und das ist schon super Horror inszeniert, weil sie ist groß und voluminös und während sie auf ihn zukommt, gibt es eine Parodie auf Jurassic Park
ja.
mit dem Wasserbecher, der so bebt und das ist bei ihm der Kaffeebecher im Auto, der auch bebt, weil die Frau halt dick ist. Und dann hat die so faule Zähne und so und das ist so, oh Gott.
Genau, und eigentlich weiß man weiß jetzt schon, wie dieser Film weitergehen wird.
Absolut.
Für mich auch bezeichnend, dass er, bevor er das Auto verlässt, zu sich selber sagt, da mal ran an die Buletten, was natürlich keiner machen würde. Also generell, rede ich nicht mit mir selber. Und du merkst schon, okay, das ist diese Ebene dieses Films. Ja. Und das ist so dieses, ist eigentlich irgendwie Theater für die letzte Reihe gespielt, alles ein bisschen zu groß, alles nicht echt und eher so auf so Effekte aus.
Ja, absolut. Und dann stellt sie ihm raus, weil er hatte mit dieses Gespräch, soll ich nicht auf dich aufpassen, bla bla bla. Sie so, nee, ich brauch keinen. Und dann kommt raus, dass er gar nicht Zuhälter ist, sondern Stullenschmierer und Verkäufer. Und er macht seinen Kofferraum auf und hat da so ein Buffet mit Mettstullen und so. Und alle, die ganzen Mädels kommen angerannt und freuen sich, dass sie wieder Stullen kriegen. Und dann kommt ein ganz witziger Gag, weil er hat sie vorher mit so einem Butterfly-Messer bedroht. Und dann nimmt er eine Gurke und wirft die Gurke und das Messer in die Luft und es landet alles perfekt geschnitten auf dem Brötchen.
Genau.
Auch ein alter Gag, aber finde ich immer noch witzig.
Genau, alter Gag und vor allem auch an dieser Stelle wird auch schon etabliert, dass immer, wenn er sich bewegt, dass auch immer die typischen Wusch-Wusch-Wusch-Geräusche
Ja, das ist ein bisschen, um zu verdecken, weil was man wirklich sagen muss, bei aller Liebe und Sympathie, das war ein bisschen too much für Lotto King Kai, eine Hauptrolle zu spielen. Das funktioniert irgendwie nicht.
Ich möchte dazu sagen, dass ich das gar nicht so schlecht finde, tatsächlich, was er macht. Also wenn ich das jetzt trennen würde, das Schauspielerische von dem Performerischen und dem Regiemäßigen, weil er hat einen so einen Blick drauf, den er immer wieder macht, so ein dummes Grinsen und der spielt eben nicht. Das ist kein Theater, das ist kein Schauspiel, sondern das ist einfach Sprüche raushauen.
Ja, aber ich finde, es gibt mehrere Stellen, wo man so merkt, dass er sich richtig schwer damit tut.
Ja.
Auch so die Sprüche rauszuhauen und so, wo es so richtig, wo es mir wehtut zuzugucken.
Mir tut das die ganze Zeit weh.
Ja, ja, gut.
Aber es liegt bei mir nicht an dem Schauspieler, sondern es ist so platt, dass es eben so, das ist eben nur das, mehr ist es nicht. Übrigens noch ein kleiner Fun Fact, mit der Kostümdame habe ich vor 2 Wochen noch gearbeitet.
Und man muss ja sagen, Kostüme und Ausstattung sind top in dem Film.
Fantastisch. Also die Sets sind alle richtig geil. Kommen wir ja gleich noch drauf.
Es gibt ein Set, da habe ich nachher noch Kritik zu, aber
aber dass du denkst, mach mal ruhig auf Pause und guckst es ruhig noch mal ein bisschen an, so später. Genau, aber wir haben, also das ist jetzt alles so passiert. Das ist alles ein bisschen eklig.
Du musst ins Mikro sprechen, Uke.
Ja, ich weiß, ich muss es hier mal so machen. So.
Also die Idee ist, dass er eigentlich lieber Zuhälter wäre, aber eben irgendwie der Stullentyp ist und er träumt so von den alten Zeiten vom Kiez. Das ist ja eine Erzählung, die es bis heute noch auf dem Kiez gibt.
Ja.
Die ist früher, da war alles noch ehrevoll.
Ja.
Da hat man sich noch Faustkämpfe geliefert und wer am Boden lag, da wurde nicht nachgetreten. Und dann kamen die Albaner, heißt es immer. Und seitdem gibt es nur noch Messer und Pistolen am Kiez und alles ist nur noch brutaler geworden und die alten Recken haben sich alle zurückgezogen. Das ist ja eine real existierende Erzählung am Kiez, die man so jederzeit erzählt bekommt, ob man will oder nicht. Und wo es eben auch in dieser Doku der Boxprinz zum Beispiel drum geht. Und das liegt auch diesem Film ein bisschen zugrunde, dieser Mythos. Weil lass uns mal bitte ganz ehrlich sein, auch als noch keine albanischen Clan-Mitglieder den Kiez angefangen haben zu kontrollieren, waren das brutale Typen, brutale Schlägertypen, die nicht gefackelt haben und die irgendwie sich daran bereichert haben, Frauen ficken zu lassen und so. Also diese Romantisierung ist sehr, sehr schwierig, finde ich, und sehr, sehr, ja.
Ja, die entzaubert sich in diesem Film ja auch einfach nur durch seine Dialoge, die er immer bringt. Also wo es dann nachher sehr schwierig ist, finde ich, da irgendwie Sympathien aufzubringen, weil das einfach jetzt 10, 15 Jahre später einfach schon alles so, wo du denkst, Alter, was redet ihr denn? Das kann doch nicht sein, das kann man doch nicht, was? Unfassbar.
Und er wird dann aber so als arme Sau irgendwie uns noch erzählt, weil das Auto bringt er dann am nächsten Morgen zurück zum Autohändler und sagt dann, nee, die Karre kann ich nicht fahren, die Farbe passt nicht zu meinen Augenbrauen oder so.
Ja.
Und dann fährt er mit dem Mofa nach Hause, weil er eigentlich so einen Mofa hat und er wohnt in so einer Einzimmerwohnung, wo alles mit HSV voll ist und neben ihm im Bett liegt seine Freundin, eine Gummipuppe. Also er wird uns dargestellt als tatsächliches Würstchen, der irgendwie nicht so richtig ernst zu nehmen
ist. Genau,
der
wird komplett, seine gesamten Statussymbole, die am Anfang noch da waren, werden alle so komplett entzaubert. Ist sowieso erstmal sein kleiner Beistelltisch, den er nachher, hat er den da schon in der ersten Szene oder später mit seinen,
ach so, ja,
mit seinen, genau, belegten Broten?
Naja.
Ich finde schon, Stullenschmierer ist ja auch schon ein geiler Job und tatsächlich die besten Stullen in Hamburg, als kleinen Service-Tipp hier noch, gibt es bei Erikas Eck, die haben wir früher mal benutzt, kann ich nur empfehlen.
Ja.
Fand ich jetzt schon, finde ich erstmal lustig, ja, er wird entzaubert und du hast schon Exposition, haben wir jetzt gehabt, das ist es, Status weg und er möchte da eigentlich hin, aber wer er jetzt ist, außer irgendwie so ein völlig kranker, völlig armer, trauriger Typ, der nur eigentlich aus Sprüchen und Spucke besteht, mehr wissen wir nicht von ihm und mehr erfahren wir auch nie von ihm.
Wir sehen ihn dann auf so einem, bei einem Hundekampf, glaube ich, wo sich so die gesamte Hamburger Unterwelt trifft und wo alle auch so maulen, oh, das, jetzt kommen gleich wieder die Albaner und dann ist wieder alles anders und so. Und da ist dann einer dieser sehr aggressiven Typen aus dieser Albaner-Clique, der dann auch unseren Luden dazu zwingt, ihm mit einem Zahnstocher die Kacke vom Fuß zu machen.
Und da habe ich jetzt noch ein paar Fragen zu. Also macht man das so? Sollte das eine spezielle Form der Folter oder Erniedrigung sein?
Ich habe es gar nicht kapiert, weil was haben die denn davon? Also ich meine, der die Brote schmiert, ist ja per se schon der größte Lappen einer Gesellschaft, also einer Zuhältergesellschaft.
Ja.
Warum er noch besonders erniedrigt werden muss, indem er die Scheiße aus den Schuhen kratzt.
Und vor allem, ich meine, du willst die Brote von ihm doch noch essen. Also da kann er sich garantiert nirgendwo die Hände waschen.
Ja.
Aber vor allem, warum denn mit einem Zahnstocher?
Ja, das sollte natürlich eine Erniedrigung
sein. Und er hatte gerade einen dabei, aber ich musste kurz nachdenken und das hat sich mir nicht hundertprozentig erschlossen.
Ja, die ganze Szene, ich weiß auch gar nicht so richtig, wofür die da war. Ich glaube, da ging es dann mal so ein bisschen um diese Romantisierung und dieses Klarmachen, okay, das sind jetzt hier die Chefs und so. Und dann können wir auch kurz Alexandra Neldel sehen. Die spielt.
Weißt du, wie die Hunde hießen?
Hitler?
Ja, der Pitbull hieß Hitler. Und Mösen Mike sein Rottweiler. Mösen Mike. Und fantastisch finde ich ja auch, dass er selber immer nicht als Stullen-Andi bezeichnet werden will, sondern als Stuten-Andi.
Das
fand ich schon, das ist wieder ein bisschen lustig. Das geht so in diese Karlauer. Also ich meine, der Film ist generell ein Film geworden nach Fips Asmussen.
Ich habe ja gar nichts gegen Karlauer.
Das ist Fips Asmussen, wurde verwandelt von einer Fee in einen Film, so ein bisschen. Und dann ist so das, was da in etwa bei rauskommen könnte.
Naja, aber so. Aber der Film ist eher wie so eine Fips Asmussen-Kolumne in der Happy Weekend. Als wenn Fips Asmussen eine Kolumne in der Happy Weekend hätte. Dann wäre das so wie der Film.
Wenn Wagner vielleicht in der Happy Weekend oder in der Coupé eine Kolumne hätte, vielleicht auch sowas.
Vielleicht irgendwie so in die Richtung. So muss man sich das vorstellen. Auf jeden Fall wird dann nochmal so etabliert, die Zuhälterwelt.
Erotikpost von Wagner.
Alle haben ein bisschen Angst vor Slobo und seiner Gang. Und ja, und die werden auch als besonders hart und böse dargestellt und so. Dann kriegen wir die nächste Hauptfigur vorgestellt des Films. Und zwar den jungen Schauspieler, gespielt von Tobias Schenker.
Aber sind wir noch nicht bei Alexandra?
Ach so.
Alexandra noch.
Achso, ja, Alexandra Neldel. Janica ist sozusagen die Geliebte von Slobo, aber man merkt, dass das nicht.
Anica,
genau. Ist die Geliebte von Slobo, man merkt, dass das nicht auf 100% freiwilliger Basis.
Ist keine,
so ist.
Nicht viel Gegenseitigkeit dabei.
Ist keine Liebeshochzeit. Sie ist irgendwie so, die kommt da irgendwie nicht so richtig raus, versucht es aber auch. Sie wirft so kleine Zettelchen weg und so kleine Geheimbotschaften irgendwie, mit denen sie anscheinend irgendwie um Hilfe bittet oder so.
Genau, also ein guter Trick auf jeden Fall. Man wirft einfach Zettel und wie eine Flaschenpost, die finden normalerweise schon die richtigen.
Na.
Was macht eigentlich Alexandra Nädel heute? Die war ja damals einfach so, die war ja ein Star dann, ne? Wann war denn das mit wie hieß das Ding noch, wo sie die Frau mit der Brille gespielt hat? Die war erst mal gute Zeiten, schlechte Zeiten.
Genau.
Dann war sie im Playboy. Den Playboy habe ich tatsächlich damals gekauft. Ich oute mich hier.
Dann Verliebt in Berlin, meinst du?
Verliebt in Berlin war sie auch? Ja, nee.
Das war doch die mit der Brille.
Nein, sie hatte doch dann diese Serie.
Das war doch diese Serie.
Verliebt in Berlin, genau. Ja. Ich habe es gerade mit Berlin verwechselt. Das war sie nicht. Nee, Verliebt in Berlin. Verliebt, genau. Ja. Da war sie doch ein ziemlicher Star so für eine Weile.
Ja. Das war, ich weiß gar nicht, 2003 war Verliebt in Berlin, war das 2003, es muss so ungefähr die gleiche Zeit sein.
Irgendwo da in der Richtung, ne? Ja, ich fand die immer sehr sympathisch, ja.
Und ja, und dann hat sie ja auch danach auch noch die Wanderhure gemacht.
Ach ja, die Wanderhure, richtig, ja. Die Wanderhure. Das
war ein Film. Ja. Naja, und da spielt sie jetzt auf jeden Fall sozusagen die weibliche Hauptrolle, ein bisschen auch so das Love Interest, vor allem von unserem Luden, von unserem letzten Luden, der sie ganz toll und aufregend findet und immer stottert, wenn sie in der Nähe ist und so ein dümmliches Grinsen kriegt und so, weil er sie ganz, ganz toll findet. Sie sieht auch wahnsinnig gut aus in dem Film, muss man sagen. Und ja, das ist so die weibliche Hauptrolle, die kriegen wir da auch noch irgendwie kurz etabliert.
Ja.
Und dann sind wir bei dieser anderen Figur.
Genau, und da wird es dann für mich, da wird es so ein bisschen Meta, weil ich tatsächlich finde, dass, also wir sind bei dieser anderen Figur, der ist ein Schauspieler, ein Soap-Schauspieler, der gerade ein Casting hat, wo er einen Luden spielen soll.
Genau.
Und in einem Film, der letzte Lude heißt.
Ja.
Also irgendwo ist da jetzt so eine Metaebene.
Ja.
Ist der letzte Lude jetzt Stullen-Andi?
Es ist ja sogar, der Film ist eine Konstantin-Produktion und dieses Casting-Studio ist in so einem Konstantin-Haus. Da hängen überall nur so Konstantin-Plakate vor der Tür und so von Konstantin-Produktion und auch innen drin hängen lauter Konstantin-Plakate.
Haben sie einfach genommen. Also für mich sind solche Meta-Sachen immer ein bisschen schwierig, weil wenn du auf einer Filmhochschule bist, die Filme, die gemacht werden, ist, wir machen einen Film darüber, wie man einen Film macht.
Das ist immer das große Problem, der große Circle-Jerk.
Ja.
Das ist natürlich, das sind dann Insider, die man als Nicht-Brancheninterner gar nicht kapiert.
Ja.
Und da weiß auch keiner, was das soll. Aber das gibt es ja oft. Das ist ja oft so, dass Filmemacher dem verfallen.
Ja.
Das machen sie. Und es gibt wirklich nur einen Hauch von Beispielen, wo ein Film über Filme machen funktioniert.
Living in Oblivion ist nicht gut.
Ja, der ist, selbst den finde ich, also finde ich auch sehr gut, finde ich auch phasenweise schwierig, aber finde ich auch sehr gut. Ich fand auch hier Baufingers große Nummer mit Steve Martin, wo Eddie Murphy die Hauptrolle in einem Film spielt, ohne das zu wissen.
Ja.
Der hat das irgendwie auch ganz schön gemacht. Aber dann wird es schon langsam, schnappt Shorty, weil er, glaube ich, auch ging es
gar nicht. Den mochte ich überhaupt nicht.
Aber da ging es auch darum, dass er einen Film macht.
Ja, das war aber eher so ein Krimi-Ding oder so.
Naja.
Also aber da muss ich jetzt zu sagen, dass diese Casting-Szene ist für mich, ich fand, schauspielerisch fand ich die richtig gut.
Ja.
Die Casting-Szene, wo er schlecht diesen Luden spielt, fand ich richtig gut.
Ja.
Das fand ich richtig gut. Und das tut mir so ein bisschen leid, weil das Schauspiel, wenn er dann nachher also gut spielen soll, das funktioniert leider echt nicht so richtig, also gar nicht, bis hin zum ganz merkwürdigen Grimassieren. Also er sitzt danach und zieht immer so eine ganz komische Schnute und das alles so total drüber und alles wieder so, also sehr viel Acting, also sehr viel Close-Ups und alles so, was?
Ja.
Hä? Nee, wie? Hä? So, ganz viel davon. Aber diese eine Szene ist tatsächlich, ich finde die richtig gut, da habe ich richtig Spaß dran gehabt, an dieser Szene, wo er schlecht einen Luden spielt.
Mit Peter Rütten als Caster.
Ja.
Und ich glaube, ist nicht sogar Ralf Kabelka dann sein Manager oder so? Ich glaube, das ist Kabelka, den man jetzt heute aus dem Neo-Magazin kennt.
Echt, ist der das?
Der spielt auf jeden Fall, ich glaube, er ist das. Ich glaube, das war der Agent von ihm.
Ah, weil dieser Agent, okay, ich habe ihn nicht erkannt, falls er das ist, den fand ich sehr seltsam, weil der redet, als wäre er synchronisiert die ganze Zeit.
Ja, weil da sind viele synchronisiert im Film.
Ach,
im Film wurde sehr viel synchronisiert.
Ja, ist ja auch eine Kunst, wenn du es kannst, dich selber so sprechen, als wärst du synchronisiert.
Wahrscheinlich ein guter Tonmann am Set gewesen.
Ja.
Immer das Handy angehabt wahrscheinlich oder
ja,
so.
Ja, das passiert mir auch
so, hat immer so gebrummt. Nee, auf jeden Fall ist dieses Casting, der macht es halt ganz schlecht und dann sagt der Typ, du hast überhaupt keine Ahnung, was ein Lude ist, verpiss dich aus meinem Castingbüro. Und dann geht er weg. Und dann, das fand ich ganz lustig, dann geht er zu seinem Auto. Er ist halt so, er hat so ein rosa Jackett an mit einem rosa Pulli über den Schultern. Er ist so richtig so ein Schauspieler. Da finde ich das Kostüm so ein bisschen, weil die Hose passt überhaupt nicht ins Jahr 2003. Das ist da auch schon mega out. Also es hat nicht so gut gepasst, aber sei es drum. Er steigt in sein Auto und sein Agent läuft die ganze Zeit neben ihm. Ja, und dann sagt er, ja, ich habe die Rolle nicht gekriegt, das ärgert mich so. Und der Agent sagt, das ist doch scheißegal. Und das fand ich ganz lustig. Der Agent sagt dann nämlich zu ihm, willst du nicht erstmal eine Platte machen?
Ja.
Kannst du auch selber singen? Das fand ich tatsächlich, das fand ich irgendwie ganz witzig. Das hat mir auf jeden Fall als Gag sehr gut gefallen. Und dann sagt er, nee, ich will das jetzt machen und ich werde einen Weg finden. Ich muss das Method Acting mäßig machen. Ich muss herausfinden, wie so ein Lude ist.
Genau.
Und dann fährt er los mit seinem Auto. Und dann lauert er quasi, also in der Zwischenzeit sind so ein paar Sachen passiert, die irgendwie, was, tun die irgendwas zur Sache? Ach so, ja, genau.
Ja, der Slobo
ja.
ist für 24 Stunden in Albanien, um dort ein Musical zu starten, das Albanien mit Ausrufezeichen heißt.
Mit Andrew Lloyd Webber.
Und er braucht irgendjemanden, genau, Andy Weber. Fand ich auch lustig.
Stimmt.
Andy Weber. Und er braucht jemanden, der auf Aniza aufpasst, der aber ihr nicht gefährlich werden kann. Also er braucht schon den letzten Loser, ne?
Na.
Nicht den letzten Luden, sondern den letzten Loser. Und kommt eben so auf Stullen, Andy. Weil auch seine Kollegen, den kann er nicht trauen, die sind alle wilde Hunde, da kann alles Mögliche passieren. Also sucht er sich ihn und gibt ihm den Auftrag, dass er in seine Wohnung kommen soll und auf Aniza aufpasst, die abends auch noch einen großen Strip-Auftritt hat.
Genau.
Da freut er sich erstmal, der Andi, und denkt, da wird er jetzt was.
Ja,
ne? Das ist seine große Chance.
Ja.
Und die fahren weg. Und in dem Moment kommt dieser Schauspieler an und trifft auf ihn.
Ja, Moment, Stullen-Andi geht gerade weg und geht. Und das sind so diese Stellen, die sind halt so ganz schlimm in diesem Film. Weil im Hintergrund kommt dann der Schauspieler an. Und Stullen-Andi geht so weg. Und es ist so dieses, was halt. Woran man auch sieht, dass jemand kein Schauspieler ist, dass der extra so langsam geht, weil er weiß, dass er jetzt noch erreicht werden muss von dem Schauspieler, der hinter ihm ankommt, er aber nicht dahin gucken kann und deswegen extra langsam nach vorne weggeht und halt so super unnatürlich läuft. Und das ist, so Szenen gibt es halt wahnsinnig viele in dem Film, weil natürlich Lotto kein Schauspieler ist. Und das ist aber wahnsinnig schlimm. Das macht es so kaputt und das ist so mühsam zu gucken und so schlimm mit anzusehen. Übrigens, kleiner, ich weiß nicht, ich nenne es mal Fact statt Fun Fact.
Dass, Sad Fact, ist es ein Sad Fact?
Es ist eher so ein Normal Fact.
Normal Fact.
Aber vielleicht nicht uninteressanter Fact. Die stehen ja dann da vom Pascha. Und ich habe mich die ganze Zeit gewundert, weil ich kenne ja den Kiez, ich war da schon tausendmal aus und dieses Pascha, das sah irgendwie so anders aus, da war gar kein Kiez, da war dahinter eine Brücke und dann habe ich gedacht, das kenne ich aber auch irgendwo her, bis ich gecheckt habe, dass das Pascha in Köln
in
war,
Köln.
Weil ich da schon oft in der Frittenbude gegenüber abgestürzt bin, so nach so einer langen Nacht in der Stadt. Und das war das Pascha in der Hornstraße in Köln.
Ich habe mich auch sehr gewundert, weil das Pascha ist doch eben in Köln. Ich dachte, gibt es
in Hamburg auch eins.
Gab es da mal eins und ich weiß das nur nicht und dachte, okay.
Da gibt es eins direkt am Kiez, aber es gibt eben das in Hamburg und in Köln. Und da haben sie, ich weiß nicht, ob sie mit dem Typ vom Pascha einen Deal hatten, aber haben natürlich dann vor allem auch gerne in Köln gedreht, damit sie auch noch, das sieht man auch im Abspann, ein bisschen Filmförderung NRW abgreifen können.
Ah, ja, okay.
Das ist ja auch sehr wichtig.
Das stimmt.
Für so eine Produktion.
Es folgt dann auf jeden Fall so ein Dialog, wo es darum geht, dass Timo bei ihm in die Lehre, Timo heißt er, glaube ich, ne? Timo heißt er, dass der bei ihm in die Lehre gehen möchte, was Andi aber ablehnt und er ihm sagt, du bist so hässlich, wenn ich du wäre, würde ich lachend in eine Kreissäge rennen.
Ja.
Das sind die kleinen schönen Momente, würde ich
was
sagen.
Was ich an dem Dialog gut fand, ist, dass der Timo dann zu Andi sagt, na, wenn du es dir nochmal überlegst, kannst du dich ja bei mir melden, ich wohne im Atlantik. Und dann sagt Andi im Weggehen, von mir aus kannst du an der Ostsee wohnen.
Diese Sprüche sind schon okay.
Ja, aber die werden nachher immer schlechter tatsächlich. Also da geht ihnen auch die Puste aus.
Aber wenn du so einen Director's Cut machen würdest, der so 3 Minuten geht von diesem Film, das wäre ein guter Director's Cut.
Das stimmt. Das wäre.
Da würde ich durchaus lachen. Das ist schon so
ein bisschen. Ich kenne nur einen Director's Cut, der kürzer war als das Original. Das war Blood Simple von den Coen-Brüdern, der erste Coen-Brüder-Film. Da war der Director's Cut kürzer als die Kinofassung.
Ja, Blood Simpler.
Ja, absolut.
Macht ja total Sinn.
So, und dann sagt er, verpiss dich, habe ich kein Interesse. Der sagt, ich zahle dir 3.000 Euro und Andi sagt, der hat auch so einen Ausdruck für 1.000, aber habe ich auch kurz. Na, dann sagt er, für 3.000 Euro, dann macht er sich nicht krumm, weil er tut halt so, als wäre jetzt so der Riesenlude.
Genau, das denkt Timo ja auch. Timo denkt, das ist jetzt der dicke Lude. Ja.
Genau.
Und dann, dann geht Timo, Stullen-Andi in die Wohnung von Slobo.
Genau.
Die auch da wunderschönes Set-Design, das ist so eine Zahnarzt-Luxuswohnung, alles in weiß, mit weißem
Teppich. Genau, so eine Luxuswohnung, also diese klassischen Luxuswohnungen von Leuten, die Geld, aber keinen Geschmack haben.
Genau. Also sehr gut dargestellt. Na, also richtig, ne, mit diesem Teppich und mit dem ganzen Drum und Dran, was da rumsteht und so. Später ganz toll das Badezimmer, da ist eben ein Türstopper mit einem Dildo.
Oh Gott, das ist auch so schlimm.
Und der ist super
schlimm. Mösenspiegel.
Der Spiegel hat die Form einer Vagina, also aber geil, hat irgendjemand geil gemacht.
Ja.
Und dann werden da so Sachen, dann zeigt er ihm seine Wohnung und er darf nur auf so
Ja, und das ist, genau. Sag du?
Der darf nur so auf so Fußabdrücke steigen, die auf diesen Teppich geklebt wurden. Woanders genau. Darf er nicht hin. Der darf sich nur darauf bewegen. Und er stellt ihm so diese Einrichtung vor. Irgendwie so ein Teppich und dann diese Kugeln, die so hin und her gehen. Das ist das Zahngold meiner Vorfahren. Ja. So, und dann ist da noch eine Schlange, die der ein Kaninchen gefüttert werden muss. Dann ist da ein Zerhacker, wie heißt denn das nochmal? So ein
Häcksler.
Ein Häcksler, genau. Steht da alles rum. Und in diesem Moment, das muss man mal dazu sagen, wir reden jetzt ja auch schon eine Weile drüber, sind erst 15 Minuten in diesem Film vergangen. So, es ist einfach ein völliger Wahnsinn jetzt schon die ganze Zeit, was das für ein Quatsch ist. Es sind 15 Minuten vergangen. Ja. Und diese Szene jetzt, wo er bei Slobo ist und von Slobo gesagt kriegt, was er jetzt machen soll, weil er soll die Schlange füttern, wenn die Glocke klingelt, aber der Hase muss am Leben sein, weil die mag nur das Lebendige und er darf nicht auf diesen Teppich und darf auch das Zahngold nicht anfassen, erinnert mich ein bisschen an die Szene im zweiten Otto-Film, wo Otto die Katze füttern muss. Von dem Professor.
Ach so, ja, stimmt. Ja, stimmt. Das, immer mit dem Gong und so.
Genau, weil die Szene ist ja, okay, er kriegt jetzt, da ist total viel zu verlieren, er hat diese Aufgaben und er versaut es einfach spektakulär, aber auch überall, also in jeder Hinsicht wird das jetzt vernichtet. Das ist so eine Zerstörungsszene, wo man auch Freude im Grunde dran hat, daran, wie kreativ das jetzt alles in die Hose geht.
Ja, aber ich finde, dafür ist es dann nicht sonderlich kreativ.
Nee, ist es auch
natürlich, als die Szene anfängt, weiß man sofort, okay, jetzt werden die Stationen abgeklappert, die gleich alle dran glauben müssen. Und es ist wirklich so ganz klassisches Comedy-Setup, aber halt so super ausführlich für die letzte Reihe erzählt. Ja. Also damit es auch der letzte doof noch kapiert. Dieser Teppich ist sehr kostbar und darf auf keinen Fall angefasst werden. Und so, okay, dieser Teppich wird also gleich angefasst und irgendwie kaputt gehen und so. Und er wird dann auch vom Kaninchen angeknabbert. Und also es ist alles so, das ist das Zahngold meiner Vorfahren. Auf keinen Fall anfassen, okay, er macht das Erste, was er anmacht. Ja. Und so, ja. Also geht es dann die ganze Zeit in dieser Sequenz. Und am allerschlimmsten finde ich tatsächlich im Badezimmer, weil ihm passiert dann so, er will dann den Hasen verfüttern, dann haut der Hase aber ab, dann jagt er den durch die ganze Wohnung und dann geht er ins Badezimmer, weil da der Hase ist und der Türstopper im Badezimmer ist eben so ein Dildo. Und dann rennt das Kaninchen unter seinen Beinen weg und er greift hinterher und rutscht auf einer vaginaförmigen Seife aus. Und landet dann mit dem Arsch auf dem Dildo.
Klassiker.
Und es
lustig.
Ist so schlecht gemacht. Wie er so, oh, aua, aua.
Oh
so,
nein, das Po-Loch.
So weh.
Das Po-Loch, da ist dein Dildo drin. Oh, aua, aua. Es gibt aber auch
das
ganz.
Ist so schlimm.
Das ist, der Schlimmste ist dieser, irgendwie, was passiert mit meinem Arschloch-Humor. Also einer der brachialsten und schwierigsten, weil der kommt ja aus der analen Phase, wo man es lustig fand.
Der kommt vor allem aus so einer, das ist ja so eine Hetero-Angst.
Ja, genau, aber so dieses, so dieses, da hat man sich beschäftigt mit, als man 2 Jahre alt war. Kennst du diesen Film von Sacha Baron Cohen, den schlimmsten Film, den er gemacht hat? Diesen Grimsby heißt der, glaube ich.
Nee, den kenne ich glaube ich nicht, aber mit den 2 Brüdern.
Ja, das ist tatsächlich ein richtig schlechter Film. Ja. Ich weiß auch nicht, ob das einfach nur Verarsche des Publikums ist. Ja. Da geht es eigentlich nur darum, was mit deinem Poloch passieren könnte alles. Wie das gedehnt wird, weil da ein Elefant versehentlich reinvögelt oder dass sie da irgendwelche Raketen mit abschießen müssen oder Geldstücke reinwerfen oder sowas. Ja. Das ist schon, ich habe nichts gegen einen wohlplatzierten Po-Witz.
Ich auch nicht, ne, absolut.
Aber, also gar nicht, ne, also muss man, aber das ist jetzt schon, ach.
Er zieht den dann auch mit so einem lauten Plop aus dem Hintern, das ist echt so, also das ist wirklich.
Ja, das ist.
Das finde ich leider sehr misslungen, aber sei es drum, ist sowieso bescheuert, dass der so einen Penis als Türstopper hat, da bin ich schon drüber aufgeregt.
Das stimmt.
Das halt fand nicht. Ich irgendwie,
weil das ist.
Dieses ganze Badezimmer, das hat das gar nicht so zum Rest gepasst, der Boden.
Aber das hat mich trotzdem gefreut, weil ich dachte, das ist einfach, ich fand es einfach eine lustige Einrichtung.
Naja. Dann auf jeden Fall, da geht natürlich alles irgendwie daneben und schief und so und dann es endet natürlich damit, dass die Schlange in den Häcksler gerät und er das nicht aufhalten kann und der Typ hat gesagt, die Schlange kostet 3.000 €. Und dann ist ihm klar, okay, er braucht jetzt diese 3.000 €, die ihm der Schauspieler angeboten hat, damit er eine neue Schlange kaufen kann innerhalb der nächsten 24 Stunden, damit Slovo nicht merkt, was hier in seiner Bude passiert ist.
Und so kommt alles zusammen. Endlich fügt sich, was zusammengehört. Exposition ist vorbei, wir wissen, was gemacht werden muss. Ein junger Schauspieler auf dem Weg, ein besserer Schauspieler zu werden. Ein junger Mann, der versucht, ein besserer Lude zu werden. Und ihre Wege kreuzen sich und die Geschichte entfaltet sich. Und welche Rolle spielt die schöne Anica?
Das ist die große Frage.
Auch das wird sich noch herausstellen.
Er findet dann auf jeden Fall Timo, der gerade in der Ritze, das ist so eine legendäre Kneipe auf dem Kiez.
Ich möchte da kurz auch ein Zitat wiederbringen an dieser Stelle, ja? Oder wolltest du es sagen? Nö. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Also dieser Timo kommt da rein und sagt so, hallo, könnt ihr mir beibringen? Da sitzen so ein paar alte Luden und das wird irgendwie nichts. Könnt ihr mir beibringen? Ich möchte eine Lude werden. So.
Einer von denen übrigens Hans-Werner Olm mit Lockenperücke.
Ach, ist das Hans-Werner Olm? Ja. Den fand ich früher immer wahnsinnig lustig. Wahnsinnig lustig. Dann sagt nämlich der Barkeeper, bist du Polizist? Also, nein, ich bin Schauspieler. Ich bin übrigens auch kein Barkeeper. Ich bin Boxer.
Genau, und sie schmeißen ihn dann raus und dann liegt er da in der Gosse und da steht direkt Andi vor ihm und sagt, hier, du wolltest doch die Tour über den Kiez haben und so, 3000 Euro, komm, wir machen das jetzt.
Ja.
Ja, und dann gehen sie los und Andi sagt, okay, hier ist der Laden, hier sind ein paar Nutten, so, das war's, 3000 Euro.
Ja, das, aber man muss bitte auch dazu sagen, wie schlimm das ist, was da jetzt an Sprüchen fällt, die man vielleicht noch so halbwegs zwinkernden Auge sagen kann, aber ich sag dir, ruf mal Sophie Passmann an und erzähl ihr, was da für Sprüche fallen.
Ich möchte auf gar keinen Fall, dass irgendwer diese Sprüche an den Kopf geworfen kriegt.
Nein, ist das eine Nutte oder eine normale Frau? In jeder Frau steckt eine Nutte, die raus will.
Ja, das ist richtig gruselig.
Warum stehen die Weiber so auf Blasen? Weil das so gesund ist. Vom Löffel Tagessuppe sind mehr Vitamine als in einem rechtsdrehenden Joghurt.
Genau, und das ist so, das soll so gemein, das soll ja, also die Idee dahinter, warum Andi immer solche Sachen sagt, ist, dass wir als Zuschauer wissen sollen, dass er eigentlich ein Lappen ist und ein Loser und jetzt so tut, als wäre er so eine große Nummer und deswegen versucht, möglichst krasse Sprüche zu droppen. Das ist sozusagen die Idee, die Autoren hatten, die wir als Zuschauer, so wo wir so eingeweiht sein sollen. Funktioniert aber hinten und vorne nicht. Man denkt die ganze Zeit nur, was laberst du denn für eine schlimme, maskuliste Scheiße, was redest du für einen frauenverachtenden Müll? Wieso soll ich denn darüber lachen?
Ja, oder wie soll ich da irgendwie eine Sympathie aufbauen? Genau. Also diese Sympathie geht immer noch darüber, dass er einfach irgendwie ein Loser ist. Maskulist, gibt's das Wort?
Ja, ja, das sind die, die sich als Gegenentwurf zu Feministen
sehen. Ach so, ja, logisch, macht ja Sinn, kann ich nicht. Genau, aber es ist so unsympathisch, es ist so hart unsympathisch, dass es echt alles schwierig ist. Du hast also diesen unsympathischen Möchtegern-Luden und den auch unsympathischen Möchtegern-Luden.
Na.
So, und diese zwei erleben jetzt Abenteuer zusammen.
Ja, das ist ganz schlimm. Die gehen dann zum Beispiel in die Wohnung, weil dann sagt er, du kriegst das Geld nur, wenn du mir deine Ludenwohnung zeigst. Und er sagt, okay. Und dann nimmt er ihn mit in die Wohnung von Slobo und führt ihn da so ein bisschen rum. Und da ist ja auch die ganze Zeit noch Anica in ihrem Schlafzimmer, auf die unser Lude ja eigentlich aufpassen soll.
Ja.
Und die kriegt dann ganz schnell mit, was da läuft und droht so ein bisschen sozusagen Andi zu verpfeifen und auch dem Schauspieler zu sagen, dass der nicht und so weiter und so fort. Und sie weiß ja, dass Andi dann Ärger kriegen würde von Slobo. Und deswegen beschließen die beiden zusammenzuarbeiten, weil sie braucht irgendwelche Papiere, die Slobo irgendwo gebunkert hat, um wieder frei sein zu können.
Um wieder frei sein zu können, genau. Wir haben jetzt also das Gefühl, sie wurde da gegen ihren Willen gefangen genommen worden. Und was ja auch eine plausible Story ist und dass der jetzt geholfen werden muss.
Ja. Genau.
Dann gibt es eine ganz furchtbare Fake-Sex-Szene, wo weil er so tun muss, als ob
Leute, also der Film ist so schlimm.
Ja.
Wir sind jetzt irgendwie, weiß ich nicht, nach einer halben Stunde oder so, oder vielleicht, ja, halbe, dreiviertel Stunde irgendwie. Es ist wirklich so ein schlimmer Film. Man ist die ganze Zeit, man schämt sich wirklich die ganze Zeit, dass dieser Film existiert.
Genau, aber nochmal vielen Dank an dieser Stelle, Nils, dass wir gerade diesen Film machen. Wir hätten auch über Friends sprechen können, so die ersten drei Staffeln oder vier oder irgendwie was Schönes, aber nee. Es musste der letzte Lude sein, weil ich sehe da auch langsam irgendwie ein bisschen Programm. Du willst mich einfach auch ein bisschen ärgern. Ne?
Lustig fand ich, dass Peter Rütten hier den Caster spielt in dem Film. Und ich zufällig gelesen habe heute, dass letztes Jahr der letzte Lude auch ein Film bei Schläferz war.
Was
Peter Rütten zusammen mit Kalkofe macht, also die schlechtesten Filme aller Zeiten auf Tele5. Und da haben sie den Film auch gezeigt.
Ah, Meta.
Nochmal Meta sozusagen.
Meta-Peter. Der Meta-Peter. Da ist er dann auch drin. Gut, da ist dann also
die Fake-Sex-Szene.
Irgendjemand kotzt sich auch noch in die Hand.
Oh ja, stimmt.
Und er klatscht immer so und komm dir Geld. Und das ist richtig, richtig unangenehm alles. So, ja. Dann fahren sie jedenfalls gemeinsam auf den Kiez. Und dann wird Timo erstmal weggeschickt, um sich umzuziehen, sich so anzuziehen wie ein Zuhälter, damit die beiden jetzt auch mal miteinander reden können oder sowas.
Ja.
Und
übrigens, dabei läuft der Song 21st Century Boy von Man von T-Rex. Aha. So ein Glamrock-Klassiker, der in einem Film ungefähr 5-mal eingesetzt wird. Also da haben die Produzenten wirklich gesagt, das Lied haben wir jetzt bezahlt.
Das haben wir gekauft.
Das wird jetzt hier
machen,
richtig,
was wir wollen.
Das benutzen wir jetzt richtig.
Jetzt nochmal. Ja.
Also es wird 3 oder 4-mal plus im Abspann sogar nochmal in einer Coverversion von Lotto King Karl selber kommt dieses Lied in dem Film vor.
Ja, und die GEMA rechnet das wahrscheinlich nur einmal ab. Da gab es dann auch so eine Szene im Auto, wo ich auch gedacht habe, ah, auch ein richtig guter Kunstgriff, wo man so die Gedanken hört, wo man so, man sieht irgendwie so ein Gesicht und dann macht er so, denkt so nach und man hört so seine Gedanken dabei. Er hat jetzt ja gelernt, wie man sich benehmen soll. Also Timo gerät in so einen Streit mit so einem Albaner, weil er ja von Andi gelernt hat, wie man sich benimmt. Und hört dann so in seinem Kopf, ich soll ja so und so machen. Das wird eben angedeutet, die Gedanken gehen relativ laut und langsam durch seinen Kopf und er macht dabei auch noch Gesichter. Würde man als Schauspieler vielleicht auch nur machen, wenn man für die letzte Reihe spielt. So für die Senioren, die jetzt gerade beim König der Löwen noch nicht verstanden haben, was mit Simba los ist. So, dann macht man das vielleicht noch. Ja, und dann gibt es natürlich Ärger. Aber dann gibt es auch wieder eine halbwegs okaye Szene. Wir haben gerade schon, als das Handy noch nicht, als das Aufnahmegerät noch nicht an war, haben wir über Friends geredet. Das war der interessantere Teil. Und was mir da immer so Spaß macht, sind so Szenen, die so ein bisschen schauspielerisch was machen. Also wenn Monika und Rachel die Rollen vertauschen und so tun, als wären sie jemand anders. Und da gibt es diese Szene, wo muss sich Andi eben irgendwie rausreden aus dieser Szene. Also muss gleichzeitig dem Zuhälter unterwürfig sagen, dass er ihn jetzt bitte nicht verprügeln soll. Ja. Aber gleichzeitig Timo, der inzwischen im Auto sitzt, weiß machen, dass er ein geiler Zuhälter ist, der die Sache unter Kontrolle hat. Weil das bildet er dem ja ein, weil er braucht ja immer noch diese 3.000 Euro.
Genau.
Also redet er total unterwürfig mit diesem albanischen Menschen. Ja. So, bitte hau mich nicht. Macht dabei aber so Handbewegungen, als würde er ihn die ganze Zeit so, ey, pass mal.
Als würde er ihn so bedrohen, weil er weiß, dass Timo ihn vom Auto aus zwar sieht, aber nicht hört.
Genau, und das fand ich tatsächlich eine ganz schöne Szene, weil die siehst du dann auch von weiter weg und du siehst eben, wie das dann wirkt und ein bisschen näher dran. Das hat mir wohl ein bisschen gefallen.
Ich fand auch, dass das ganz gut funktioniert hat. Ja. Das hat mir auch gut gefallen.
Das war irgendwie nur so halbwegs.
Das fand ich irgendwie auch ganz clever.
Ganz schöne Szene. So. Inzwischen also ist Timo jetzt auch verkleidet. Und sie sind, genau, wo sind sie? Sie sind gerade auf der Suche, weil sie nämlich das...
Also sie wissen, dass irgendeine Prostituierte in Hamburg den Code des Safes auf den Hintern tätowiert hat.
Auf die Rosette.
Genau. Und sie müssen das unbedingt finden.
Ja.
Und deswegen fahren sie jetzt in einen Riesenpuff, der heißt Fuckworld.
Fuckworld. Ficken für 19,99.
Und das ist das schlimmste Set in dem Film. Weil das ist nämlich super offensichtlich ein umgebauter Supermarkt.
Ja.
Das ist so hell. Ja, alles ist weiß gekachelt. Es ist super hell. Ich habe noch nie einen Strip-Schuppen gesehen, der so hell ist, weil da auch niemand drin sitzen würde, weil man will ja nicht gesehen werden in so einem Laden.
Ja.
Aber da ist wirklich, das ist der hellste Strip-Laden des Universums und der kann niemals Erfolg haben.
Ich hab Detroit gerade gespielt, dieses Spiel auf der PlayStation. Ja. Was?
Ich habe gerade Sea of Solitude gespielt, das war sehr berührend.
Gut, das ist guter Einwand. Kommt er hier aus Berlin tatsächlich, Sea of Solitude den Kollegen von Jo Mai. Aber nein, pass auf, du lenkst mich schon wieder ab. Mit guten Sachen, während wir uns dann weiter mit diesem Film beschäftigen müssen. In Detroit gibt es eben auch so einen Androiden-Puff.
Ja.
Und der sieht tatsächlich so aus. Der ist einfach super hell. Und dann stehen die da in so Röhren und du kannst dann so klicken und dir eine rausholen, wie aus dem Automaten.
Ja, das wäre ja nochmal was anderes. Das ist ja
aber von der Helligkeit ist es ähnlich.
Ja, aber da ist es ja dann quasi so, weil diese Automatisierung und diese Roboterisierung von gewissen Dingen geht ja oft auch mit so einer appeligen Ästhetik einher.
Das stimmt.
Deswegen ist das da, wenn es einen Roboterpuff gibt, würde mich das nicht wundern, wenn es aussieht, als würde ich einen iMac vögeln.
Das stimmt.
So in etwa. Aber das hier soll so ein klassischer Strip-Schuppen / Puff sein.
Ja.
Und der ist niemals, der sieht niemals aus wie eine Klinik.
Das ist völlig, völlig richtig. So, da sind sie jetzt drin und jetzt müssen sie irgendwie an die Rosetten rankommen.
Nein, jetzt wird es so schlimm.
Ja,
ich habe mich so geschämt
jetzt
die ganze Zeit.
Jetzt geht es auch wirklich alles gar nicht mehr. Oh. So. Und dann verkleidet sich, weil er ist ja the power of acting, der ist ja Schauspieler, verkleidet sich jetzt als Doktor und muss mal kurz die Rosetten checken.
Oh.
Und dann gibt es dann die Szene, wo die Kamera so hinter diesen Nutten vorbeifährt und man nur so ihre in die Höhe. Beine sieht.
Mhm.
Und die erste sagt so, ja, sie hat sich ja seit 2 Wochen nicht gewaschen und sie ist sehr haarig.
Oh.
Das ist schon ein bisschen unangenehm. Und dann werden also alle Rosetten gecheckt. Aber keine davon ist es.
Das ist so eine schlimme Szene schon.
Aber eine wurde vergessen. Und sie ist noch oben.
Und man hat gedacht, okay, das, wir haben jetzt Peak-Schlimmheit des Films erreicht mit dieser Haarigen und so, wo er dann auch so umfällt, weil diese stinkt. Und dann kommt er mit einer Gasmaske zurück, um die Rosette zu checken. Und bei den anderen zieht er die Gasmaske dann aus. Und da denkt man schon so, boah, Leute, ey, das kann doch niemand ernsthaft abgenommen haben. Und dann sagen sie, aber eine haben wir noch vergessen. Und dann gehen sie in so ein Nebenzimmer. Und da ist dann, ich weiß überhaupt nicht, wie sie heißt.
Habe ich auch vergessen.
Aber das soll dann so die dickste Prostituierte des Universums sein.
Genau, und die ist so ein bisschen, das ist also komplett nicht CGI, das ist irgendwie so eine.
Ey, das ist so schlecht. Ja, aber es ist so, es ist ja auch kein, es ist auch nicht mal so ein gängiger Fettsuit, sondern es ist so eine, die haben so eine Pappmaché-Decke über die gelegt. Genau.
So ein bisschen wie Bad Taste, so ein bisschen. So, so ein schlechtes, komisches, faltiges, schwabbeliges, riesiges, wabbeliges Gedöns.
Ja, aber noch, also man sieht richtig, dass die Falten alle sozusagen fest sind. Also es ist wirklich, also selbst Bad Taste ist dagegen irgendwie State of the Art, weil das, also es ist so schlimm. Ich habe mich so geschämt bei dieser Szene. Und dann müssen sie zu zweit so den Hintern von der aufhalten, um da reingucken zu können. Und dann hat sie auf dem Nachttisch so 20 Dosen Bohnen stehen, weil sie, das hat sie noch so zum Einschlafen gegessen und dann sieht er, wie ihr noch so eine Bohne aus dem Mund fällt, damit wir auch wirklich wissen, ja, sie hat die.
Haben wir es verstanden?
Sie hat die wirklich gegessen.
Sie hat die gegessen.
Und sie hat auch vorher schon so 3-4 Mal gefurzt. Das war auch so, die sind so vor der, die furzt und dann gucken die sich immer so im Raum um. Woher kommt
war das?
Ja. Obwohl es genau vor ihnen ist. Und dann machen die so den Hintern auf und gucken rein und sie kriegt im Schlaf irgendwie die Riesenfurzattacke und die beiden werden so weggeweht davon an die gegenüberliegende Wand.
Das war ganz, also
Das ist, ich glaube, das ist einfach die schlimmste Filmszene, die jemals gemacht wurde.
Wie muss das am Set sein? Wenn die Leute da, wahrscheinlich, da macht sich dann keiner mehr Gedanken drum.
Da finden sie wahrscheinlich alle witzig. Ich glaube auch, dass die Autoren das wahnsinnig witzig fanden, als sie zusammensaßen und das geschrieben haben.
Irgendjemand muss es ja witzig gefunden haben. Und ich meine, die von der Filmförderungsanstalt haben es ja auch gelesen und fanden es auch richtig gut an dieser Stelle. Und gerade diese Szene wurde nochmal extra gefördert. Das ist auch so ein POV, ist ja aus der Sicht des Po-Loches. Also auf die, das ist also ganz, ganz schlimm. Also es ist echt nicht so richtig schön.
Es ist ein Albtraum, diese Szene. Die ist für alle, die daran teilnehmen, schlimm, für alle Darsteller schlimm, die ist inhaltlich schlimm, die sieht wahnsinnig scheiße aus, die ist für alle Filmemacher schlimm.
Für den deutschen Film ganz, ganz schlimm.
Total.
Und dann gehen sie da auf jeden Fall wieder raus, weil da war dann die Nummer 0190 ist die Nummer für den Safe.
Ja.
Und es gab noch so Polizisten, die haben wir jetzt komplett rausgelassen, die Aniza bewachen sollten.
Ja.
Die stürmen dann nach ihr irgendwie dieses Zimmer, also nachdem die beiden wieder raus sind, stürmen die dieses Zimmer und da ist jetzt so viel Gas im Zimmer, dann sie machen Feuerzeug an und explodieren dann. Und ich glaube, dann sind diese Polizisten auch weg, richtig? Sieht man die nochmal wieder?
Ich überleg gerade.
Wir haben sie jetzt gar nicht erwähnt, weil sie so dermaßen unwichtig waren, aber die sind dann auch einfach weg. Die hat man vorher mal kurz gesehen, die haben das so überwacht.
Kann sein, ja, wahrscheinlich sind die dann weg.
Ja, aber weg,
ich habe dann auch kurz mal einfach 10 Minuten gar nicht aufgepasst.
Naja, ich musste ja, weil irgendwie habe ich gedacht, irgendwie muss ja hier Content liefern. Ich bin immer wieder weggefadet und habe mich dann auch wieder so hingezwungen. Ich sage, nee, es ist nicht mehr so lang.
Die sind ja dann irgendwie so, weil die sind ja dann in diesem Club irgendwie und dann müssen sie da irgendwas. Und dann wissen aber, hier ist irgendwo der Tresor, so im Hinterzimmer oder so.
Na, dann sind sie im Pascha. Und dann wieder auch ganz schlimm, weil dann gibt es seine Tipps, wie man Frauen klar macht. Die sind auch, wie ich, wieder ganz, ganz furchtbar.
Ja.
Weil Disco-Tussen wollen es besorgt kriegen. Gehirn auf Erbsengröße, auf eine gute Fresse kannst du sogar verzichten. Schon tropft die Alte wie ein Kiezlaster. Sie will dann nur noch eins, Schwänze fressen wie Nudelsalat.
Ja.
Das sind die Texte.
Stimmt, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Das habe ich schon gar nicht mehr aufgeschrieben, weil ich dachte, ich kann das nicht mal rezitieren. Also, weil das ist so misogyn.
Das ist so ekelhaft. Das ist ganz.
Also, es ist ja nicht mal mehr witzig.
Nee, ich weiß auch nicht, dass eventuell, wenn du sowas in so einen komischen Metakontext einordnen würdest, könnte das irgendwie auf eine Art und Weise, wenn du jemanden als wie ich ekelhaft darstellen würdest, wollen würdest, auch irgendwie cool sein. Aber es wird ja so dargestellt, dass er irgendwie, ich meine, er tut zwar nur so, weil er eine arme Wurst ist, aber der Checker ist, aber das ist ja offensichtlich seine Ansicht davon, wie sowas funktioniert.
Ja.
Und das ist einfach irgendwie, das kann man nirgendwo irgendwie lustig, sympathisch oder sonst was finden. Das ist einfach nur, Alter, was ist denn da los?
Na.
Was habt ihr euch denn?
Ja, das fand ich auch, die Sprüche fand ich auch so bitter. Also, sowas Schlimmes habe ich wirklich schon, also, und ich meine, wir sind heute einfach sensibilisierter, als wir es noch vor 10, 15 Jahren waren oder so. Aber das hätte ich auch, glaube ich, schon damals einfach wahnsinnig schlimm gesehen.
Ja.
Ich meine, der Film war ja auch kein Erfolg und so. Aber ich kann mir keinen Zeitpunkt vorstellen, zu dem das lustig gewesen sein soll.
Nee, also, nee.
Das ist echt richtig bitter.
Ja.
Wahnsinn.
Es, wenn, ja, genau. So, auf jeden Fall, dann tanzt sie auf der Bühne und währenddessen gehen sie zum Pool.
Ja.
Zum Pool. Zum, jetzt habe ich den schon verraten, ja, wo der Safe drin ist. Das Safe ist in einem Pool und dann. Und da soll aber ein Hai drin sein. Ist aber gar nicht, sondern nur eine Makrele.
Ja.
Timo springt rein, weil der Pool ist da unten drin. Der, ja, der Safe ist unten im Pool.
Ja.
Und währenddessen liest Andi auf der Wand, dass ja Makrelen das Lieblingsessen von Killerhaien sind. Und kommt eben der Hai.
Und dann will er will er Timo warnen und dann liest er aber noch als letzte Info, ja, Haie mögen besonders gerne Angler am Ufer. Und dann stellt er sich ans Ufer und sagt, ja, ich bin ja kein Angler. Und dann beißt ihm kommt der Hai aus dem Wasser gesprungen, beißt ihn in den Arm und dann beißt er ihm in den Arsch und rennt dann die ganze Zeit mit ihm rum, wie er den Hai am Arsch hat. Und Timo in der Zwischenzeit macht den Safe unter Wasser auf. Und dann hat er irgendwann, besiegt er dann den Hai.
Indem er packt ihn in so ein Solarium.
Oh ja, und dann, oh krass, also pass auf, der Film ist von 2003.
Ja.
Da steht dann eine Sonnenbank rum, er klemmt dann den Hai in die Sonnenbank, macht die Sonnenbank zu und dreht am Rad und dann ist erst normal und dann dreht er weiter, extrem und dann das dritte, super extrem und die vierte Einstellung, auf der er den Hai dann grillt, heißt Thomas Anders. Ach, come on, das kannst du doch, aber 2003 wusste doch überhaupt niemand mehr, wer Thomas Anders überhaupt ist.
Nicht? War da nicht gerade wieder aufgetaucht? Gab es da nicht gerade wieder ein Revival?
Ja, ich weiß aber da hätte ja nur noch ein Nora-Gag gefehlt. Also das ist so,
okay,
das ist so 80er.
Das wusste ich nicht. Ich dachte, vielleicht gab es gerade vorher wieder, war der bei.
Also
sonst
ich kann es nicht ausschließen, dass da gerade das Modern Talking Revival war. Aber trotzdem, also auch im Revival haben wir Thomas Anders nicht mehr als Sonnenbank-Typen wahrgenommen.
Ah, okay. Ja gut, nee, dann, naja, dann die Sonnenbank steht da ja eben auch schon seit den 80ern.
Naja.
Das war eben an so einem 80er-Jahre-Witz, der einfach noch übrig geblieben ist.
Na, das glaube ich auch.
So, dann.
Dann kommen wir wieder zurück in den Club. Dann sehen wir, wie der Filmemacher denkt, er wäre Robert Rodriguez, beziehungsweise Quentin Tarantino, weil er nämlich dann versucht, die legendäre, muss man sagen, From Dusk Till Dawn Strip-Szene zu channeln, in der Selma Hayek, ich glaube, George Clooney oder war es Tarantino, ich weiß gar nicht mehr, wer von beiden da trinkt. Logischer wäre ja eigentlich Tarantino, weil er ja der Fußmann ist, und über den Tequila über ihr Bein in seinen Mund fließen lässt. Und hier sehen wir, wie Alexandra Neldl etwas, sagen wir, ich will nicht sagen ungeschickt, aber nicht ganz so erotisch wie Selma Hayek, irgendwie eine Flasche Fraisinet aus dem Penny über ihren Bein in den Mund von Slobo laufen lässt. Also es hat nichts von Sex, diese Szene. Es ist alles super deutsch, Campingplatz, ästhetisch, billig und sexy.
So. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was da passiert ist. Auf jeden Fall gibt es irgendwelche Komplikationen. Sie kommen irgendwie nicht mehr raus oder sowas. Slobo ist es ja noch gar nicht, dass er noch nicht wieder da ist. Ja. Aber dieser Kollege irgendwie findet jetzt an dieser Stelle, glaube ich, Timo raus oder so. Ist das jetzt schon, dass Andi überhaupt gar kein,
ja, genau,
gar kein so ein Zuhälter ist? Ist total von ihm enttäuscht.
Ja.
Also ihre Freundschaft zerbricht. Und das ist jetzt echt, also das ist so der Turning Point, das ist so, wenn man vom Drehbuchschreiben ausgeht, das ist so die Hölle, da könnte alles, ja, zerbricht jetzt alles nochmal, wir waren so kurz vom Ziel.
Naja, das ist Anfang dritter Akt, also das ist quasi
die Katastrophe tritt nochmal ein.
Der Kampf gegen den Drachen, also die Heldenreise irgendwie, die Konfrontation mit dem Drachen.
Und irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was dann passiert. Irgendwie geht dann alles kaputt und dann kommt Slobo rein oder was. Aber es ist gar nicht Slobo, sondern es ist Timo.
Ja, nee, irgendwie haut dann Timo ab und dann geht er nochmal zum Casting und spricht nochmal vor. Und er kann jetzt perfekten Luden machen. Der Caster sagt, ist ja der Hammer, was du machst. Genau so. Und er geht dann aber während dem Casting raus und sagt, nee, ich kann das alles nicht.
Weil er die Macht der Freundschaft gefunden hat.
Natürlich.
Die Macht der echte
Klar,
Freunde
hat er
halten zusammen. Das ist nämlich die Moral dieses
Natürlich.
Films im Grunde. Ja. Freunde halten zusammen und gemeinsam können wir alles schaffen.
Genau.
Die Macht der Freundschaft übersteht alles. Und die Macht der Fantasie.
Und die Macht der Dildo-Türstopper.
Mhm.
Und dann sehen wir Andi in der Ritze wieder mit den drei Zuhältern, mit Hans-Werner Eum und den anderen beiden. Und er sagt zu denen, ey, das können wir uns doch nicht mehr bieten lassen, dass uns Slobo hier alles wegnimmt. Lass uns doch mal wieder den alten Kiez aufleben lassen. Also ja, genau. Und dann sehen sie aber plötzlich hinter Andi Slobo stehen. Und dann sagt er, okay, komm, dann lassen sie jetzt Slobo fertig machen, die alte Tunte. Und dann sagen die so, ach ne, ich muss leider los, ach, ich hab noch was im Ofen oder
der
so.
Der alte Räuber-Hotzeplotz-Witz funktioniert immer.
Ja,
es funktioniert einfach immer. Es steht einer hinter dir, aber man sieht es nicht. Wo ist der Räuber-Hotzeplotz? Hinter dir, Kaspar! Und er dreht sich um, er ist weg. Was?
Na ja, genau.
Der beste Witz.
Und die hauen dann ab und dann steht er da alleine und dann dreht er sich um. Dann sieht er Slobo und denkt so, oh scheiße, oh, ich hab's nicht so gemeint. Und Slobo hält ihm eine Pistole und sagt so, jetzt bist du fällig. hält eine Pistole vors Gesicht und er hat Angst und dann drückt er ab und dann ist das aber eine Gag-Pistole, aus der eine Fahne von St. Pauli erscheint. Das ist natürlich auch wie ein Todesurteil für den HSV-Fan Andy. Und dann wird die, dann nimmt Slobo, zieht an seinem Kinn und zieht sich Mission Impossible gleich eine Maske vom Gesicht und ist nämlich Timo.
Bei Special Effects, er ist Schauspieler, man hat immer Special Effect-Typen dabei, hat er nämlich. Na. Und er hat es einfach geschafft, sich so zu verkleiden. Nächste Schritt ist dann, die beide gehen zurück ins Pascha, wo Aniza immer noch gefangen gehalten wird mit ihren Dokumenten, die, die jetzt irgendwie wieder haben, die anderen. Und Timo muss jetzt Slobo spielen.
Genau.
Aber es kommt, wie es kommen muss. Der echte Slobo kommt.
Ja, und jetzt, genau, der echte Slobo kommt und dann müssen sie beweisen, wer von euch ist der echte Slobo. Und dann wird es mega unlogisch, weil jetzt haben nämlich Aniza, Andy und Timo haben einen guten Trick rausgefunden, wie sie Slobo sozusagen davon abhalten können, sie zu erschießen. Indem sie nämlich sagen, hier, deine beiden Bodyguards, die haben ja auch mit Aniza geschlafen. Und dann sagt er, was? Und Aniza checkt sofort, dass das der Plan ist, sagt so, ja, stimmt. Und die beiden Jungs so, nee, das stimmt auf gar keinen Fall, Slobo. Und er so, was? Und flippt so aus und knallt die beiden ab. Dann kommen nochmal zwei. Dann sagt Aniza, mit denen habe ich auch geschlafen. Die beiden so, hä, was? Und Slobo sagt so, ich flippe aus und knallt die beiden auch ab. Dann sind alle Bodyguards tot. Dann sagt Slobo, ja, ich habe ja Gott sei Dank noch zwei. Kommt mal rein, Peter und Peter, keine Ahnung, wie auch immer sie heißen. Dann kommen noch zwei so Typen rein. Und dann sagt Slobo, so, wen erschieße ich denn jetzt mit meinen letzten zwei Kugeln? Und dann denke ich, okay, also jeder Drehbuchautor hätte dann jetzt gesagt, dann sagen sie es zum dritten Mal, man kann einen Witz immer dreimal machen. Dann sagt sie jetzt bei dem das auch nochmal und dann erschießt er die beiden auch noch. Aber gar nicht, du ist plötzlich gar nicht mehr. Der Trick funktioniert plötzlich nicht mehr.
Das vergessen. Vergessen.
Ja, aber wieso melden die denn so, ich habe noch zwei Kugeln, wieso melden die das denn so an und es spielt dann gar keine Rolle, es wird dann überhaupt nicht irgendwie eingelöst, weil dann hat er auch plötzlich wieder ganz viele Kugeln, weil dann entsteht so ein, dann machen sie so ein Showdown, so ein Shootout im Pascha, wo sich Andy, Timo und Aniza hinterm Buffet verstecken und Slobo mit seinen beiden Jungs und den ganz vielen Maschinenpistolengewehren auf diesen Tisch schießt und die werfen dann zurück mit dem Obst, das da rumliegt.
Genau, und am Schluss vor allem auch noch mit einer Torte.
Genau, also erst werden die mit Kokosnüssen beworfen, die beiden Bodyguards gehen zu Boden von Bananen und Kokosnüssen und dann sieht es immer so aus, als wenn Slobo sie hätte und dann wirft aber Andy Slobo eine Torte ins Gesicht. Slobo ist auch immer so, sobald er Essen ins Gesicht kriegt, kann der automatisch nicht sehen. Der kriegt auch immer so ein Brot auf die Stirn geworfen und ist dann so, was?
Du, aber
so.
Jeder hat eben von der Achillesferse, das kann ja auch gut sein. So, absolut. Das ist was wie
ja, aber auf die Stirn, nicht auf die Augen.
Ja, Schnecken haben Salz zum Beispiel. Absolut. Oder ne, Siegfried hat diese eine Stelle an der Ferse. So.
Von Siegfried und Roy, oder?
Ja.
Na, auf jeden Fall ist irgendwie Slobo außer Gefecht gesetzt und kriegt dann eine Torte ins Gesicht, worauf man dann auch nichts sehen kann. Und durch einen blöden Zufall landet dann ein massiv goldener Riesenpenis auf Slobo und erschlägt ihn.
Ja.
Und unsere drei sind gerettet.
Halleluja. Aber Timo wurde in der Zwischenzeit getroffen, hat sich ein bisschen geopfert und ist jetzt im Krankenhaus. Und jetzt stehen sie wieder am Bett und dann da wird es dann komisch, weil, also ich finde, wenn du schon so eine Trash-Komödie machst oder was auch immer das jetzt ist, ja, dann steht doch dazu, dass es Trash ist. Warum müssen wir denn dann jetzt noch so tun, als ob es eine Moral gäbe oder sowas, wo die dann am Bett stehen und wieder die Macht der Freundschaft zelebrieren?
Ja, und auch jetzt irgendwie so, ja, und auch sie schenkt ihm ja auch mal ein, hör doch mal auf mit diesen blöden Sprüchen, die bringen doch nichts und so, sagt sie zu Andy und dass er jetzt auch mal so diese Maske fallen lässt und so ganz weich wird und so.
Ja, genau, also ob dir da jetzt, Jürgen, wir wollen doch die Förderung haben vom Medienboard, da muss doch eine Moral hinten rein. Ich schreibe noch ihm was. So, und da ein paar Sachen passieren da. Erstens, sehr gutes Schimpfwort. Andi beschimpft jemanden im Krankenhaus. Du Patient! Finde ich sehr gut. Aber reicht ja, wenn man etwas als Schimpfwort ausspricht, damit es auch ein Schimpfwort wird. Das kann man einfach generell mal machen. Du Passant! Du Gärtner! Finde ich eigentlich irgendwie ganz geil.
Das stimmt.
So. Es ist jetzt so, dass Aniza doch nicht jemand war, der von Slobo weg musste und dafür ihre Unterlagen gebraucht hat. Nein! Sie war in Wirklichkeit aus irgendeinem Grund eine Undercover-Polizeifrau. was für Andi ein mega Vertrauensmissbrauch ist. Aber warum war sie das denn? Was hat das jetzt für einen Plot? Ja. Für irgendwelchen Grund hat es denn jetzt? Was soll denn das?
Vor allem war sie offensichtlich die schlechteste Undercover-Polizistin aller Zeiten, weil sie hat ja auch alles abgenommen bekommen und ist ja nicht mehr dran gekommen und war da irgendwie eingesperrt und so.
Also ich habe es auch nicht ganz verstanden. War dann in dem Tresor waren dann da irgendwelche belastenden Unterlagen drin oder
ja,
was war das?
Sie ist auch gar nicht mehr dran gekommen. Also sie ist ja auch alleine nicht dran gekommen. Also es hätte ja auch nichts zur Sache getan, weil sie wäre sowieso nicht dran gekommen.
Also sehr, sehr, sehr merkwürdig alles. Also macht überhaupt keinen
Sinn. Ich hatte da ein bisschen das Gefühl, dass die das gemacht haben, damit die Nelle überhaupt mitspielt, dass sie ihr sagen können, dass du ein bisschen so eine Undercover-Polizistin und so, dass die Rolle irgendwie cooler klingt.
Stimmt. Wie, ich soll eine Nutte spielen? Nein, nein, sei eine Polizistin. Das kann sehr gut sein.
So habe ich mir das dann, so kam mir das auf jeden Fall vor.
Vielleicht ist das auch die Szene, die sie als erstes gedreht haben.
Oder vielleicht ist es eine Szene, die sie nachgedreht haben. Vielleicht gab es ein anderes Ende, wo sie gesagt haben, oh Gott, das können wir nicht machen. Und dann haben sie noch dieses Krankenhausende nachgedreht. Kann auch sein. Wir werden es nie erfahren. Auf jeden Fall ist dann da diese Krankenhaus, so eine emotionale Krankenhausverabschiedung auch von Timo und so, der jetzt operiert wird und alle irgendwie, ja, ich rufe dich an, lass uns Freunde bleiben. Und dann geht Andi weinend raus, weil er eben jetzt, weil er klar ist, also Anitza findet ihn auch kacke und so. Und dann geht er so langsam den Weg lang, weint und wir kommen wieder zu dem klassischen Lotto-King-Kai-Problem. Ich muss langsam laufen, weil ich gleich von hinten angesprochen werde. Und er geht da so lang und weint und dann hört er von hinten Anitza nach ihm rufen. Und das ist so krass, weil dann sagt sie irgendwie so, Andi, warte mal. Und dann sieht man sieht ihn ja nach vorne hinweggehen und sieht dann, wie sein Gesicht sich so aufhält und er so denkt so, oh, wie toll, sie ruft mich und dann setzt er wieder das Weinegesicht auf und dreht sich zu ihr um und geht so zu ihr zurück und sagt so, ja, was ist denn? Und dann sagt sie irgendwie so, ja, du wolltest mir noch die Papiere geben. Und er so, ach so, ja, klar. Und dann gibt er ihr die Papiere und dreht sich um und geht wieder weinend weg. Und diese Szene ist 1:1 geklaut von Ende von Verrückt nach Mary.
Echt?
Wo er ja auch dann geht, auch so weinend geht und dann Cameron Diaz ihn zurückruft und er so, ach so, ja klar. Und dann geht er zu ihr hin und sagt irgendwie so, ja, ich wollte nur irgendwie Tschüss sagen oder so. Und jetzt so, ach so, okay, alles klar. Und dann oder sie gibt ihm irgendwas, was er vergessen hat. Und dann dreht er sich um, weint und geht wieder so weg. Und dann sagt sie, ey, aber bleib doch noch und so. Also dann hat sie ihn nur so ein bisschen verarscht. Und hier beim letzten Luden ist es dann so, dass er dann sagt, aber glaubst du nicht, dass wir zusammen sein können? Und dann sagt sie, ich kann doch nicht mit dir zusammen sein. Dann küssen sie sich trotzdem. Und dann ist aber unklar, ob sie jetzt zusammen sind oder nicht.
Mega awkward, weil, also Entschuldigung, das kann doch nicht dazu führen, dass die beiden jetzt zusammen sind. Also sie rudert ja auch zurück. Also ich glaube, das ist vielleicht nochmal das Ende danach, weil was ist denn das? Also wo macht das denn jetzt bitte Sinn?
Das ist ein super seltsames Ende, weil sie gehen dann auch weg und dann sagt sie irgendwie so, ja, ich kann doch keine Kinder mit dir haben. Wieso redet sie denn plötzlich über Kinder?
Ja, es ist also so, sie versucht ihn so wegzuargumentieren, aber er hat die besseren Argumente. Nö, ich kann ja meine Wohnung, wir können ja, nee, Wohnung, ich ziehe bei dir ein, ist ja kein Problem. So, warum, wieso wird da jetzt drüber geredet? Naja, und dann ist das ganze Elend endlich vorbei. Und man fragt sich, wo ist die Zeit hin? Und was hätte ich in diesen 1,5 Stunden alles für schöne Dinge tun können?
Das stimmt.
Ich hätte auch irgendwie noch 3 Folgen Friends gucken können oder sonst was. Und das, man kann diesen Film, wie ich, eigentlich nicht empfehlen. Also im Gegenteil, man könnte, muss eigentlich ein bisschen davon abraten. Aber ich finde da auch schon wieder interessant, weil die Trash-Diskussion. So, ne? Warum? Die Diskussion, die Trash-Frage.
Ja.
Wann ist ein Film so schlecht, dass man ihn gut gucken kann? Und wann ist ein Film so schlecht, dass man ihn schon wieder nicht gucken kann?
Ich glaube, ich halte das für relativ einfach. Ich glaube, dass ein Film, oder ich halte vor allem die Negierung davon für einfach. Ich glaube, ein Film kann nie ein kultiger Trash-Film sein, wenn man merkt, dass versucht wurde, ein kultiger Trash-Film zu sein.
Korrekt, absolut korrekt. Würde ich so 100% unterschreiben.
Das ist hier der Fall mit dieser, wo die da bei dieser super dicken Prostituierten sind und so.
Ja.
Das ist alles so gewollt Trash,
dass
man wirklich nur denkt, so, was soll denn das? Also Leute, come on. Irgendwie so.
Ja, genau. Ich glaube auch, also man kann ja einen Film machen, wo man sagt, okay, es muss ja nicht jedes Mal Loriot-Humor sein.
Überhaupt nicht.
Darf ja auch gerne mal ein bisschen Pipi-Kaka-Humor sein. Aber selbst das funktioniert ja besser, als es hier funktioniert. Es hat ja überhaupt keinen Sinn in der Logik, im Schauspiel, im Spaß, im Anspruch, in der Misogynie.
Ja, es ist ja auch, also ich finde sogar, wenn man jetzt quasi im Konstantin-Universum bleibt, Ballermann 6 ist ja, ist dagegen ja irgendwie.
Gibt es ein Konstantin-Universum? Ist das wie das Marvel-Universum? Ja. Das ist Konstantin-Universum. Das ist alles so in einem einzigen Universum, spielt das alles? Spielen auch die Manta-Manta-Filme, spielen die auch
könnte
im selben Universum?
Könnte sehr gut sein.
Oh, das wäre geil, wenn es da mal so ein Crossover gäbe, so, wo die alle so zusammenkommen und dann das Böse bekämpfen müssen.
Ja, das stimmt. Auf jeden Fall ist irgendwie, also Ballermann 6 ist ja irgendwie Scorsese dagegen. Das ist ja wirklich, Also das ist halt handwerklich auch einfach so schlecht,
ja.
In so vielen Belangen, der letzte Lude, dass der halt nicht funktionieren kann.
Ja.
Und das, es gibt ja Filme, die, also so Trash-Filme, die Kult werden, werden das ja vor allem deswegen, weil man sich darüber lustig macht, dass das alles so, so billig ist, aber man gleichzeitig eben so eine große Aufrichtigkeit der Filmemacher spürt. Also angefangen bei Ed Wood, den man halt dafür liebt, dass der das so ernsthaft durchexerziert, aber alle anderen, auch Bad Taste, was ja auch als Komödie gedacht ist und auch funktioniert, liebt man aber, weil der trotzdem ein extremes Auge fürs Detail hat und sehr versiert mit den wenigen Mitteln irgendwie das umsetzt, was er umsetzen will. Und bei dem letzten Luden merkt man, der hat ein super Budget, der hat, die haben richtig Geld gehabt für diesen Film und trotzdem nur diesen hanebüchenen Billo-Dreck am Ende produziert. Und das, deswegen kann das kein Kult sein. Und das, also weil, und weil, wie du auch sagst, diese Hauptfigur hat nichts, was man mögen kann. Gar nichts.
Nee.
Also und ganz am Ende, wo er dann weint, denkt, und selbst wo er weint, dreht er sich, als er dann hört, dass sie ihn ruft, fängt er sofort auf, hört er sofort auf zu heulen und grinst. Also wo man dann denkt, okay, das letzte Heulen war also auch schon gar nicht mehr echt.
Ja.
Du bist einfach für immer ein totaler Superwichser.
Also man fragt sich, wie es dazu gekommen ist. Hat irgendjemand gesagt, ey, wie lustig wäre das, wenn wir so einen trashigen Film machen über so eine Story von so einem Stullenverkäufer, der aber eigentlich der ein geiler Zuhälter sein will. So ist es ja vielleicht.
Ich finde, die Geschichte liegt sogar nah. Also so einen Film zu machen, gerade so in der Zeit, das war auch so die Zeit, als der Boxprinz rauskam und irgendwie hier die St. Pauli-Sache irgendwann lief, ein bisschen kurz davor, glaube ich. Also das eine witzige Geschichte über einen Zuhälter zu machen, gerade von so Hamburger Originalen, wie im Lotto ja eins ist, das liegt irgendwie total auf der Hand, finde ich.
Oh, Gunter Gabriel spielt ja auch mit.
Genau, Gunter Gabriel spielt mit. Dann gibt es noch so ein Hamburger Original, das da irgendwo mitspielt. Also das, ich finde das völlig naheliegend.
Ja,
und finde das auch völlig in Ordnung. Ich finde das auch ein gutes Sujet sozusagen.
Ja, warum
weil
nicht?
Das unverbraucht ist eigentlich für einen Komödienstoff. Aber wie man das so vor die Wand fahren kann, das finde ich echt den Wahnsinn. Also das hat mich richtig schockiert heute, als ich das gesehen habe.
Aber den Karrieren von Lotto King Karl und Alexandra Nelle hat es ja keinen Abbruch getan.
Und Tobias Schenke, ne.
Das weiß ich gar nicht. Was der macht, weiß ich nicht. Aber ich meine, sie hat danach noch die Wanderhure gespielt, also hat sich noch ein bisschen weiterentwickelt in der Richtung. Lotto macht jetzt, er ist eigentlich noch sehr zufrieden und glücklich.
Lotto war ja schon immer sehr zufrieden. Der hat ja immer auch was anderes gemacht. Das war ja für den, glaube ich, nie wichtig jetzt, oder der hat nie nur davon gelebt. Und der ist ja auch happy da als HSV-Stadionsprecher und so. Deswegen für den ist das ja gut. Und den hat der Film nicht geschadet, aber da war ja, der hätte ja jetzt auch nicht den Ruf von Lotto King Karl kaputt machen können.
Nee, das ist richtig.
Aber der Film hat halt auch nicht funktioniert. Also der war jetzt kein Erfolg und ich kenne auch niemanden, der zu mir sagt, das ist ein Kultfilm oder so. Also es gibt wahrscheinlich drei.
Warum
Leute.
Haben wir den denn jetzt eigentlich geguckt? Nee, kannst du mir das jetzt nochmal erklären?
Ich habe gedacht, dass der vielleicht witzig ist.
Und hast du hier so gesessen
ich
und so
den
gedacht?
Gesehen. Ich habe gedacht, wenn ich an dich denke, dann denke ich einmal erstmal.
Das ist ja schön.
Ich wollte ja was für dich haben. Wenn ich an dich denke,
das wird ja immer besser.
Dann denke ich erstmal an lustig, denke ich an Humor, weil wir beide viel über Humor auch reden. Und dann denke ich auch viel an Norddeutschland bei dir. Du bist für mich immer sehr synonym mit Norddeutschland. Und dann habe ich gedacht, wo taucht denn beides auf? Und ich habe gedacht, Heidi Kabel.
Im letzten Luden.
Heidi Kabel müssen wir nicht gucken. Den letzten Luden wollte ich schon immer mal sehen.
Ja.
Gucken wir den nochmal. Vielleicht ist das ja ein interessantes Stück Trash.
Schön, schön.
Ich wusste nicht, dass es so schlimm wird.
Ich finde diese Hinführung durchaus, kann ich so, finde ich okay. Ich sehe dich dabei auch, wie du gerade auf der Couch saßt und dabei so trankst und dir so Gedanken gemacht hast. Also auch so mit Voice-Over, hat man so die Gedanken, da läuft so ein leises Louisa-Lied.
Klar.
Ach, der Uke mit so einem Echo, er kommt zu Besuch. Welchen Film sollten wir? Ja, genau so war das. Gut, verstehe ich. Wir haben beide draus gelernt, aus dieser Sache ich ziehe mir jetzt mal meine Hose auch mal wieder an.
Diese, also ganz mini kleiner, jetzt am Ende der Folge, vielleicht nochmal ein ganz kleiner Mini-Podcast-Tipp von mir an dich, Uke.
Hm?
Ins Mikro sprechen hilft.
Ich habe oft ins Mikro gesprochen.
Ja, stimmt, das heute sehr oft.
Ich muss echt sagen, für all die es jetzt nicht gesehen haben, ich habe echt oft ins Mikro gesprochen.
Das hat man ja gehört.
Hin und wieder muss ich mal.
Man hört das ja, wenn du nicht ins Mikro sprichst. Das muss man ja nicht sehen.
Ich habe auch dieses Mal keine Kopfhörer gekriegt, muss man dazu sagen. Also, woher soll ich das auch wissen, ob ich ins Mikro spreche? Ich kann das ja gar nicht sensorisch erfahren, was hier passiert. Wie soll ich das?
Unverschämt von mir.
Ja, außerdem kitzelt mich, ich habe meinen Bart nicht geschnitten, es kitzelt die ganze Zeit so. Wenn ich jetzt so nah dran bin, dann möchte ich auch mal ein bisschen weg.
Wie würdest du jetzt sagen, dass du während der Aufnahme ins Kaffee-Low gefallen bist oder konnten wir mit dem Tee gut gegenarbeiten?
Nee, jetzt gerade die letzten, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt hier saßen, jetzt gerade so die letzten 10 Minuten, also auch, also es beim Film so an dieses Ende ging, weil über die ersten 15 Minuten, finde ich, kann man sehr viel sagen und am Schluss ist es einfach so furchtbar, dass man einfach das auch gar nicht nochmal wieder rekapitulieren möchte.
Ja.
Da, aber ich denke, es geht noch. Guck, ich rede noch in einer Geschwindigkeit.
Ich finde auch. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass du es dann noch nicht abgebaut hättest.
Ich bin ein bisschen faselig jetzt vielleicht geworden, aber noch geht es, ja.
Okay, vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne. Also generell normalerweise sehr gerne.
Nächstes Mal gibt es wieder einen besseren Film. Und ich freue mich auch, wenn Maria wieder da ist. Wenn ihr uns irgendwie Anregungen, Tipps oder sonst was schreiben wollt oder auch Kritik zu dieser Folge oder sagt, ich habe den letzten Duden geschrieben, das war ein Meisterwerk oder irgendwie, keine Ahnung.
Ich habe Teil 2 hier
noch liegen.
Dass das
ein Meisterwerk ist. Dann könnt ihr euch gerne melden auf Twitter unter @wimaf war weg, weil Wimaf nämlich weg war.
War weg.
Und, oder per E-Mail unter wimaf@poolartists.de.
Wimaf war bei Poolartist nämlich noch nicht weg.
Richtig, deswegen ist es noch da und da könnt ihr einfach hinschreiben. Und wir lesen das und freuen uns immer über Feedback und wenn ihr uns irgendwas mitzuteilen habt. Ich hoffe, dass nächstes Mal Maria wieder dabei ist, sonst muss ich mir nochmal was einfallen lassen. Und ich freue mich auf euch.
Ja, aber du weißt doch, ob sie wieder da, du weißt doch, wann sie wiederkommt oder nicht.
Ja, aber ich weiß nicht, ob wir dann die nächste Folge hier aufgenommen kriegen.
Wegen Jetlag?
Nee, weil auch dann, wir fahren auch in Urlaub und so, das ist irgendwie alles nicht so einfach.
Ah, verstehe, okay.
Aber ich kümmere mich, ich mache schon irgendwas. Okay, irgendwas kriegen wir schon hin. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und freue mich beim nächsten Mal auch wieder auf euch. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, Uke.
Gerne.
Auch wenn es so eine Qual war.
Ne?
Komm gerne wieder.
Okay.
Und bis dahin. Macht's mal alle gut, Uke und liebe Hörerinnen, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
So, jetzt aber die Hose wieder an.
Wiedersehen macht Freude. Wimaf? Wiedersehen macht Freude. Wiedersehen macht Freude. Wimaf?